ARD.
Hallo, mein Name ist Sabine Dahl.
Hallo, mein Name ist Nina Zimmermann.
Hallo, ich bin Christian Horth und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Schönen guten Abend aus München, heute wieder von BR24 mit Christian Orth und ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über ein Gefühl, das in unserer Gesellschaft leider zunimmt und das ziemlich schlecht für unsere Gesellschaft ist. Es ist so, als würde man 15 Zigaretten pro Tag rauchen, sagen Forscher, und dieses Phänomen heißt Einsamkeit. Aktuelle Zahlen der Techniker Krankenkasse zeigen, dass es vor allem junge Menschen betrifft. Bis 39 Jahren kennen Einsamkeit bis zu 70% und über 40 Jahren ist es immerhin noch jeder Zweite. Und wir fragen heute, warum ist das so und was hilft denn gegen Einsamkeit? Ich bin gespannt wie immer auf Ihre Meinungen, auf Ihre Ideen, aber auch auf Ihre Erfahrungen, Ihre Geschichten heute Abend. Und ich freue mich auf meine Gäste. Bei mir im Studio ist eine Frau, die kennt sich aus mit dem Telefonieren. Seit bald 25 Jahren ist sie nämlich Telefonberaterin bei der 116 111, der Nummer gegen Kummer. Das ist ein kostenloses Angebot für Kinder, Jugendliche und Eltern, und zwar bei Fragen, Sorgen und Problemen. Jeder 10. Anruf ist aus Einsamkeit, benennen können es aber die wenigsten. Warum wir in Deutschland also noch viel mehr Kompetenz im Umgang mit Gefühlen brauchen und warum Zuhören so wichtig ist, kannst du uns heute Abend erzählen. Herzlich willkommen, Uli Scheele.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wie Sie sagten, im Bayerischen Rundfunk, das erste Mal in meinem Leben. Nein, und ich freue mich auch, gerade auch die Nummer gegen Kummer hier noch ein bisschen bekannter zu machen.
Definitiv. Und zugeschaltet ist uns außerdem Dr. Mareike Ernst, Psychologin an der Universität in Klagenfurt. Ja, und sie forscht seit Jahren zu diesem Thema und sagt, Einsamkeit ist immer subjektiv. Jeder erlebt sie anders. Aber deshalb ist es nicht nur ein individuelles Problem. Nein, es geht uns alle an. Es ist eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft und damit auch für die Politik. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind, Dr. Mareike Ernst.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Frau Ernst, Sie haben ja ein Buch geschrieben zum Thema Einsamkeit. Und ich beginne mal mit einer persönlichen Frage. Einsamkeit, haben Sie in Ihrem Buch da auch persönliche Erfahrungen verarbeitet? Kennen Sie das Gefühl?
Also ja und ja, könnte man sagen. Also natürlich ist es von der Idee her ein Lehrbuch. Also es soll wissenschaftlich orientiert sein für Studierende, aber auch für LaienInnen, die sich vielleicht das erste Mal mit dem Thema befassen. Und ich habe schon so ein paar Beispiele eingeflochten, auch von Bekannten, ja, was ich so mitbekommen habe, in welchen Lebensphasen man Einsamkeit wie erleben kann. Und persönlich kenne ich das Thema zum Beispiel auch durch Umzüge in der Vergangenheit. Und ich finde, so wenn man das mal so anspricht, also jetzt gar nicht so im klinischen Bereich, jetzt mit PatientInnen oder so bezogen auf psychische Erkrankungen, dann ist es doch ein Thema, ja, wo eigentlich jedem was zu einfällt und sehr, sehr viele Leute auch das mit was verbinden können, was sie selber schon mal durchgemacht haben. Also es ist kein Nischenthema.
Absolut nicht. Und deswegen sprechen wir auch heute Abend darüber. Gestern gab es ja wirklich aktuelle Zahlen im Auftrag der Techniker Krankenkasse, die eben zeigen, dass bis zu 70% der jungen Menschen darunter leiden und auch jeder Zweite über 40 das schon erlebt hat. Bei mir ist auch Uli Scheele von der Nummer gegen Kummer. Was raten Sie denn am Telefon, wenn Sie merken, da ruft jemand an aus Einsamkeit?
Naja, Entschuldigung, bis wir merken, dass das die Einsamkeit ist, dauert es natürlich erst, weil die Kinder und Jugendlichen natürlich nicht sagen, ich bin einsam, sondern mir geht's nicht gut. Und dann fängt das Gespräch an und dann versuchen wir erstmal rauszubekommen, woher kommt das Gefühl oder woher kommt dieses Gefühl dieser Einsamkeit, woran liegt es, weil wie gesagt, es gibt halt 100.000 verschiedene Symptome oder auch Sachen, warum ich einsam bin.
Und was sind die häufigsten bei Ihnen am Telefon?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen, ne? Weil das ist, wie gesagt, das ist der Umzug, das ist, die Mutter ist gestorben, das ist, wir haben ein Kind gekriegt. Es gibt tausende von Sachen, die da möglich sein können.
Und Maximilian Wischer aus Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen hat sich getraut und die Nummer gewählt. Guten Abend, Herr Wischer.
Schönen guten Abend, Herr Orth.
Freut mich, dass Sie angerufen haben. Und ja, wie geht's Ihnen? Waren Sie schon mal einsam und was haben Sie dagegen getan?
Ja, das für mich persönlich beste, naja, was heißt beste, wohl eher schlechteste Beispiel für Einsamkeit, das ich dazu erlebt habe, war die Corona-Zeit. Mhm. Ich bin nämlich Anfang 2020 für meinen damals gerade neuen Beruf in eine fremde Stadt gezogen, mhm. in einer fremden Stadt, in der ich vorher noch niemanden kannte, in der wirklich alles auf einen Schlag neu war für mich mhm. und gerade mal ein paar Wochen nach meinem Umzug an meinen neuen Arbeitsplatz brach in Deutschland Corona aus.
Das war hart, denke ich mal.
Ja, für mich war das wirklich doppelt hart. Ich war da, wie gesagt, in einer fremden Stadt, in der ich niemanden kannte und auch niemanden kennenlernen konnte. Ich hatte wegen Corona keine Möglichkeit, mir an meinem neuen Wohnort ein soziales Umfeld aufzubauen. Mhm. Gearbeitet habe ich fast nur noch vom Homeoffice aus. Die meisten meiner damals gerade neuen Arbeitskollegen habe ich nie kennengelernt. Ich hatte monatelang praktisch null Sozialleben mhm. und also ich habe praktisch 2 Jahre lang in einer fremden Stadt gewohnt.
Ja.
Ich hatte nirgendwo eine Anlaufstelle.
Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie es irgendwie überwinden können?
Nun, mein Arbeitsplatz war auf 2 Jahre befristet. Und als sich die 2 Jahre dann ihrem Ende näherten und die Corona-Pandemie langsam harmloser wurde, da war mir klar, mir steht schon wieder ein Umzug bevor, weil mein Arbeitsvertrag wider Erwarten nicht verlängert wurde. Und ich habe dann auch gedacht, na, jetzt lohnt es sich für mich auch nicht mehr, mir an meinem jetzigen Wohnort noch ein soziales Umfeld aufzubauen. Ich muss ja bald schon wieder umziehen und stehe dann schon wieder vor der Herausforderung, mir wieder in einer genauso fremden Stadt ein neues soziales Umfeld aufzubauen. Und ich muss sagen, ich halte es nach wie vor für ein Wunder, dass diese Zeit aus mir keinen Therapiefall gemacht hat.
Das glaube ich. Respekt an der Stelle ist auf jeden Fall angebracht. Herr Wiescher, wir haben heute Dr. Mareike Ernst zugeschaltet, Psychologin an der Universität in Klagenfurt, die gerade eben auch schon geschildert hat, einen Umzug, eine Übergangssituation. Das ist ganz typisch. Deswegen, Frau Ernst, der Fall von Herrn Wiescher, ist der total typisch dafür, dass man eben Einsamkeit entwickelt? Und noch dazu kam ja in dem Fall die Corona-Pandemie mit den Gegenmaßnahmen, mit Ausgangssperren und so weiter. Was hat das mit unserer Gesellschaft gemacht in puncto Einsamkeit?
Ja, also ich finde, das ist ja sehr deutlich geworden in Ihrer Beschreibung, dass da sozusagen mehrere Risikofaktoren quasi zusammengekommen sind in so einer ganz kritischen Phase, weil man ja auch in normaleren Zeiten, wenn man das so nennen möchte, also sehen wir auch in Studien, und das ist auch, was viele Leute berichten und ich ja auch erlebt habe, dass so ein Umbruch im Leben, selbst wenn es vielleicht ein Umzug ist, auf den man sich gefreut hat, ne, der irgendwie mit neuen Chancen einhergeht, dass da auch immer ein gewisses Einsamkeitsrisiko mitschwingt. Und jetzt war natürlich die Pandemie so eine Situation, so ein besonderer Kontext, könnte man sagen. Da ist es dann schwer geworden, quasi ja sich wieder zurechtzufinden, so sein soziales Umfeld neu aufzubauen. Also diese ganzen Anpassungsleistungen, zu denen sonst die allermeisten Menschen ja gut in der Lage sind, ja, dem zu entsprechen. Das war da nicht so möglich. Also deshalb sehe ich da schon, könnte man sagen, so eine Kumulierung von ja, Schwierigkeiten. Mhm. Und ich glaube, auch ohne einen Umzug war ja die Pandemie für viele Leute ein Einschnitt, dass sie eben ihr Sozialleben zurückfahren mussten, dass sie sich anpassen mussten, nicht mehr so frei entscheiden konnten, was sie machen. Da kann man sagen, wenn jetzt so mehrere ja, Stresssituationen, Risikofaktoren aufeinandertreffen, dann steigt natürlich das Risiko. Und Sie haben ja auch eindrücklich beschrieben, dass es dann ganz schön schwer sein kann, ne? Über lange Zeit, dass man da vielleicht nicht so rauskommt. Mhm. Und ich glaube aber, das ist nicht so ungewöhnlich.
Herr Wiescher, die Antwort von Frau Ernst können Sie uns vielleicht für heute Abend noch mitgeben. Was hätten Sie einen Tipp? Was haben Sie gelernt? Was bräuchte es? Sollte man nicht unüberlegt umziehen? Oder was haben Sie daraus gelernt?
Nein, also nicht unüberlegt umziehen wäre eine Idee, auf die ich niemals gekommen wäre. Ich meine, ich habe mir diesen Umzugsort nicht freiwillig ausgesucht. Ich habe einfach da eine Zusage für einen neuen Job bekommen. Hm. Und allerdings eine Sache frage ich mich schon seit längerem. Damals, als mir das alles passiert ist, war ich so Ende 20, Anfang 30. Und ich frage mich ernsthaft, ob solche Leute wie ich in der Vorstellung der meisten anderen Leute überhaupt existieren. Oder ob es für solche Leute wie mich überhaupt Anlaufstellen gibt, überhaupt Hilfsmöglichkeiten gibt. Mhm. Ich meine, entsprechende Angebote für Kinder und Jugendliche gibt es wie Sand am Meer. Auch die Initiativen gegen Einsamkeit am Alter werden immer stärker. Aber für solche Leute in meinem damaligen Alter, ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer mir in dieser Situation hätte helfen können.
Das ist eine gute Frage. Wir haben heute zwei Fachfrauen mit dabei. Herr Wiescher, vielen Dank. Die nehmen wir auf jeden Fall mit in die Sendung. Und schönen Abend noch nach Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen.
Ja, ich danke auch.
Was Herr Wiescher da gerade angesprochen hat, ist ein Thema, das völlig untergeht, finde ich. Denn es zeigen Untersuchungen, auch eine Untersuchung des BBC Loneliness Experiments, zeigt, dass junge Männer in individualisierten Gesellschaften, wie zum Beispiel in den USA, Großbritannien, aber auch Deutschland kann da runter zum Teil gezählt werden, dass ausgerechnet die von allen Gruppen am einsamsten sind. Warum gibt es denn für die so wenig Angebote? Frau Scheele, haben Sie eine Idee?
Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Wahrscheinlich wird dann gesagt, wie früher, da kommt die Telefonseelsorge, wo die auch jungen Männer anrufen können. Also es ist ja jetzt nicht nur für alte Leute, die Telefonseelsorge hört sich ein bisschen so an. Ne? Und ich glaube, so sieht das, wird das auch in der Gesellschaft gesehen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit von der Telefonseelsorge, da mal ein bisschen Werbung zu machen, zu sagen, auch junge Leute, also wir sagen, wir nehmen vielleicht, wenn einer 22 ist, kann der auch bei uns noch anrufen. Aber alles, was dann drüber ist, sollte dann zur Telefonseelsorge gehen.
Frau Ernst ist uns zugeschaltet, Psychologin aus Klagenfurt. Junge Männer hat man nicht so sehr auf dem Radar. Irgendwann tauchen sie dann doch immer mal wieder auf. Zum Beispiel, wenn man die Wahlergebnisse aus den USA angeguckt hat. Junge Männer wählen Trump in den USA. Warum gibt es so wenig Angebot für junge Männer, die sich zum Beispiel einsam fühlen?
Also ich weiß nicht, ob ich das so teilen würde, dass ich sage, es gibt keine Angebote, aber man muss sich ja auch fragen, warum fühlen sich junge Männer von den Angeboten, die es gibt, nicht so adressiert? Ne? Also es ist manchmal so, dass man es dann auf die Betroffenen irgendwie bezieht, dass man sagt, ja, die fühlen sich irgendwie noch mal mehr als Frauen vielleicht schlecht, sowas zu offenbaren, darüber zu sprechen. Die sehen vielleicht Einsamkeit irgendwie als einen persönlichen Makel, als etwas, dessen man sich schämen muss, und ja, etwas, mit dem man dann nicht so hausieren geht quasi und Hilfe sucht. Aber ich denke, andersrum wäre es ja genau wichtig zu sagen, die Angebote, die es gibt, ne, die meinen auch euch, die meinen auch junge Männer. Und vielleicht ist bei Einsamkeit auch nochmal wichtig, das als ein Thema zu etablieren, über das man sprechen kann, ohne sich schämen zu müssen, was gewissermaßen normal ist auf eine Art, für das man auch Hilfe bekommen kann. Und trotzdem deutlich zu machen, das ist jetzt keine Erkrankung, mit der man irgendwie dann zum Arzt gehen müsste oder so, sondern es gibt viele andere Angebote, weil da gibt es ja auch manchmal Hemmungen, dass man denkt, wenn man jetzt irgendwie nicht so gerne zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin gehen möchte oder so in die Gesundheitsversorgung, dass es niedrigschwelligere Angebote wie eben zum Beispiel die Telefonseelsorge gibt oder auch Online-Hilfen, auch Betroffenen-Austausch geht ja auch auf verschiedene Arten und Weisen, was es vielleicht leichter macht, sowas anzunehmen, ne? So eine ausgestreckte Hand irgendwie.
Aber die Zahlen von gestern zeigen eben auch, dass jeder dritte Mann, der sich einsam fühlt, noch nie darüber gesprochen hat. Deswegen möchte ich an der Stelle sagen, alle, die heute Abend hier mitdiskutieren, hier anrufen, absoluter Respekt dafür, dass sie den Schritt wagen und darüber sprechen. Das ist überhaupt nicht üblich. Es wird tabuisiert in der Gesellschaft und darüber sprechen wir heute Abend auch. Frau Ernst, Sie haben gerade gesagt, man kann nicht zum Hausarzt gehen und sich da was verschreiben lassen. Wenn ich da nach Großbritannien schaue, da geht genau das, das nennt sich das Social Prescribing. Dem Menschen wird da die Teilnahme an sozialen Events oder Aktivitäten verschrieben, so wie ein Medikament, an dem sie dann eben für einen kleineren Betrag teilnehmen können. Mein erster Gedanke war, interessante Idee und gleichzeitig ist das nicht total übergriffig.
Also einerseits denke ich, es hat was Positives, weil es quasi deutlich macht, dass Einsamkeit ein ernstzunehmendes Leiden ist. Schwierig finde ich persönlich sozusagen diese Klassifikation von Einsamkeit als eine Erkrankung und dann auch so eine quasi individualisierende Behandlung, quasi die nur auf die einzelne Person fokussiert, wo man sagt, okay, der bekommt jetzt ein Rezept für irgendwas, statt vielleicht mehr so zu hinterfragen, was in unserer Gesellschaft auch dazu beiträgt, dass Leute sich einsam fühlen, ne, was so gesellschaftliche Risikofaktoren sind, für die es eigentlich Stellschrauben dann an anderen Ebenen geben sollte, als dass man es auf die einzelne Person nur so bezieht, was ja vielleicht auch eben sowas wie Scham und Stigmatisierung nochmal mehr Vorschub leistet.
Mitreden. Deutschland diskutiert heute über das Thema Einsamkeit. Ich schaue jetzt einfach mal in den Chat rein und sehe zum Beispiel, schreibt uns Asia Asia, nennt sie sich, schlimm ist, wenn sich Kinder einsam fühlen. Ich bin Single und meine Kreativität kennt keine Einsamkeit. Ich genieße meine eigene Zeit. Also sie persönlich hat damit kein Problem, aber Kinder, das ist sicherlich ein Problem. Und Frau Scheele, Sie haben ja die Nummer gegen Kummer, ist ja speziell auch für Kinder. Wie erleben Sie das? Hat die Einsamkeit, Sie machen das ja schon über 20 Jahre, hat die Einsamkeit auch unter Kindern, unter Jugendlichen zugenommen?
Ja, also das kann ich ja nur von meiner persönlichen Meinung aus sagen. Ja, muss ich sagen, das hat zugenommen. Vor allen Dingen vor 25 Jahren, da, wenn ich heute jemanden sage, weswegen die Kinder da angerufen haben, dann ist es fast lächerlich.
Zum Beispiel.
Heute. Ja, wenn, dann werde ich vom Küssen schwanger. Ja, da gab es kein Internet. Das heißt,
das wird heute nicht mehr gefragt.
Nein, das wird heute nicht mehr gefragt. Heute Aufklärungsarbeit wird heute eigentlich fast gar nicht mehr gefragt. Mhm. Das haben wir wirklich jahrzehntelang gemacht. Ja, und die Sorgen und die Einsamkeit, das hat schon zugenommen. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ja, aus Ihrem persönlichen Erleben heraus. Sie haben ja fast, Sie machen das ja ehrenamtlich und sehr regelmäßig und Sie haben ja Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Sind die häufiger einsam? Was schildern die?
Ja, die schildern halt ihre Unfähigkeit, mit anderen Leuten näher zu kommen, weil kennen tun die genügend. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach um Empathie, Verständnis. Mhm. Und das ist ja das, was wir den Kindern geben. Also wenn die bei uns, den Kindern und Jugendlichen, wenn die bei uns anrufen, dann bekommen sie erstmal Verständnis, dann sind wir da, dann ist die Einsamkeit in dem Moment ja weggegangen. Die ist ja weg. Die ist futsch. Und von daher helfen wir dadurch, dass wir erstmal drüber sprechen und dann, wie gesagt, versuchen, die Ursache zu finden.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Jetzt holen wir Yannick Chang aus Braunschweig in Niedersachsen mit dazu. Schönen guten Abend, Herr Chang.
Guten Tag.
Oder soll ich sagen, Yannick?
Ja, besser so.
Besser Yannick. Hi Yannick. Ja. Wie geht's dir persönlich? Hast du Einsamkeit schon mal erlebt? Was hast du dagegen getan?
Ja, ich habe Einsamkeit schon mal erlebt. Ich wurde teilweise in der Schule gemobbt, aber ich habe dagegen nicht viel Effektives getan. Ich habe eigentlich das ausgehalten und mich. Ich hatte Glück, weil am Ende habe ich ein paar Freunde kennengelernt. Die haben mir dann geholfen. Deshalb ist das auch bisschen, also meine Meinung dazu ist, man sollte nicht unbedingt versuchen, mit aller Kraft dagegen anzukämpfen. Man sollte nicht versuchen, irgendwas schnell zu machen, damit man angeblich nicht mehr einsam wird.
Sondern?
Meine Meinung ist, man sollte schauen, wie die Lage ist, ob es wirklich kritisch ist. Wenn das so wäre, würde ich tatsächlich dann sowas empfehlen. Aber nicht unbedingt, wenn man, sagen wir, sich gestritten hat und dass man sich dann einsam fühlt.
Okay.
Ich denke, das würde sich bald dann ändern.
Okay, Yannick, dann vielen Dank für deine Meinung und dass du heute Abend hier angerufen hast bei Mitreden Deutschland diskutiert. Schöne Grüße nach Braunschweig. Dr. Mareike Ernst ist uns zugeschaltet von der Universität Klagenfurt und Jannik hat gerade gesagt, dass man da gar nicht so stark dagegen angehen sollte, gegen die Einsamkeit. Manche Dinge erledigen sich dann von alleine, dann trifft man doch wieder Leute. Ist das eine Strategie, die auch wissenschaftlich belegt ist oder ist das eher seine persönliche Erfahrung?
Ja, also ich will jetzt nicht so aus Psychologin-Sicht jemand anderem sagen, wie er oder sie mit seinen Gefühlen umzugehen hat. Es kann ja durchaus die gewählte Option sein, dass man sagt, man wartet ab. Und in dem Fall scheint es ja auch gut ausgegangen zu sein, dass sich andere eingesetzt haben. Aber ich denke, das ist so ein bisschen der Punkt, den ich eben schon angeschnitten habe, dass es nicht nur um die Person geht, die leidet in dem Moment, sondern dass man da eben auch gucken muss, okay, was erlebt denn die Person? Sind da andere, die Gewalt ausüben, die die Person ausgrenzen oder so? Da könnte man ja dann auch zum Beispiel, wenn es in der Schule stattfindet, eben ja was machen, dass man eben die TäterInnen quasi adressiert. Mhm. Und ja, zum Umgang mit der Einsamkeit würde ich schon teilen, dass man so ein vorübergehendes Gefühl der Einsamkeit nicht unbedingt katastrophisieren muss oder sich davon beunruhigen lassen muss, weil es oft tatsächlich auch vorübergeht oder man da rausfindet. Aber ich finde doch, dass man das ernst nehmen soll als ein Signal, dass da gerade was nicht stimmt, dass man was anderes braucht. Und man hat ja auch Unterstützung und ja Zugehörigkeitsgefühl, das hat man ja auch verdient. Also man muss jetzt nicht denken, weil einem etwas zustößt und man sich gerade irgendwie hilflos fühlt, dass an der Situation nichts geändert werden kann. Also das wäre so meine Sicht darauf.
Manche sprechen in dem Kontext Einsamkeit ja auch von sozialem Hunger. Also dass man einfach das als Grundbedürfnis hat als Mensch. Uli Scheele ist bei mir von der Nummer gegen Kummer und wir haben eine Frage aus dem Chat. Da fragt xdevs23, nennt sich der User, welche Qualifikation haben diejenigen, die das Telefonat bei Ihnen entgegennehmen und wie lange kann man ein solches Gespräch führen? Ich habe das Gefühl, man könnte vielleicht vernachlässigt werden.
Also unsere Beraterinnen, die haben eine 80-stündige Ausbildung. Mhm. Die haben jährliche Fortbildungen, die haben monatliche Supervision. Das heißt, die Leute sind geschult. Und wie lange das Gespräch dauert, das dauert so lange, wie es dauert. Also wir sind von 14 bis 20 Uhr da, manchmal bis 21 Uhr.
Also kann auch 6-7 Stunden dauern.
Könnte theoretisch auch so lange dauern, ja. Mhm.
Und haben Sie auch wiederkehrende Gespräche, dass jemand jeden Tag oder jede Woche anruft?
Wir haben auch, wir sagen dazu, unsere Daueranrufer. Mhm. Die und da geht es wirklich meistens um Einsamkeit, ganz klar. Okay. Die rufen immer wieder an und sie kommen ja an verschiedenen Standorten raus. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht immer so klar erkennbar, dass es ein Daueranrufer ist. Wobei die auch manchmal zugeben und sagen, ja, ich habe euch schon bei euch schon so oft angerufen, aber ich brauche das einfach.
Und gibt es dann auch Entwicklungen bei Ihnen am Telefon, dass Sie wirklich Leute über Jahre hinweg begleiten?
Ja, das haben wir auch immer wieder mal, dass wirklich die Leute eine Zeit lang, das kommt jetzt immer auf den Fall an, worum es geht. Wenn wir jetzt sagen mal, wenn wir jetzt hier bei der Einsamkeit bleiben, dann ist das ein gewisser Zeitraum und dann hat derjenige sich wahrscheinlich wieder gefunden
und ruft dann nicht mehr an.
Und ruft dann nicht mehr an.
Ne? Ja, dann haben Sie ja Ihren Zweck erfüllt, genau. In dem Sinne. Im Chat gibt es auch die Frage, gibt es partielle Einsamkeit? Freunde, die wichtige Segmente meines Lebens mit mir teilten, verschwanden aus meinem Leben und ich fand keinen Ersatz für sie. In manchen Momenten fehlen sie mir. Vielleicht die Frage an Sie, Frau Dr. Ernst, dass man sich eben partiell einsam fühlt.
Ja, also es gibt auch durchaus unterschiedliche Quellen der Einsamkeit. Man kann sagen, manchen Leuten fehlen Freundschaften, teilweise auch bestimmte Personen, die man eben sehr vermisst. Bei anderen ist es eher die Abwesenheit vielleicht eines Partners, einer Partnerin oder dass man sich Familie wünscht. Das kann ganz unterschiedliche Lebensbereiche betreffen und kann auch kürzer dauern oder länger andauern. Also so viele Beziehungen, wie wir haben, in die wir eingebunden sind, in all diesen kann quasi ein Mangel entstehen und sich auch wieder geben mit der Zeit, ja.
Und Ralf Siemsen hat uns angerufen aus Rockenhausen in Rheinland-Pfalz. Guten Abend, Herr Siemsen.
Ja, schönen guten Abend.
Wie geht's Ihnen?
Oh ja, jeden Tag anders.
Das kommt mir bekannt vor. Haben Sie sich schon einsam gefühlt? Und wenn ja, was haben Sie dagegen unternommen?
Ich weiß es nicht genau, ob es Einsamkeit oder einfach nur Alleinsein war. Aber also meine Eltern sind sehr oft umgezogen für meine Verhältnisse. Ich war 4, da sind wir von Hamburg nach Oldenburg. Ich war 10, da sind wir nach Fulda. Ich war 15, da sind wir ins Saarland gezogen. Da hatte ich dann auch noch das tolle Glück. Ich bin in Saarbrücken auf die Schule gegangen, habe aber 30 Kilometer davon entfernt gewohnt, sodass ich auch nachmittags mit den Schulkameraden wenig Kontakt hatte. Mhm. Aber an dem Ort, wo ich wohnte, natürlich überhaupt keinen Kontakt. Mhm. War auch, ja, durch diese ständige Umzieherei bindungsfrei gewesen.
Das haben wir heute auch schon gehört.
Wenn ich Freundschaften entwickelt hatte und dann sind wir umgezogen, dann sind die wieder kaputt gegangen und so weiter. Und ich habe als Jugendlicher so von der Exklusivität der Einsamkeit mal gefaselt. Mhm. Und das hat mich doch, und ja, dazu kam, mein Vater war eigentlich beruflich immer sehr angestrengt, von dem hatte ich wenig. Meine Mutter ist nachher beruflich auch aktiv gewesen. Ich war auch zu Hause viel allein. Ich hatte dann einen sehr guten Freund, von dem ich nach ein paar Jahren dann, der aus meiner Sicht mich damals unheimlich enttäuscht hat. Mhm. Seitdem habe ich nie wieder einen Freund gehabt und meine Beziehungen mit Frauen und so weiter waren auch irgendwie immer
schwierig. Das haben Sie angesprochen, mit den Bindungsängsten. Das ist auf jeden Fall was, was daraus resultieren kann, natürlich aus dieser chronischen Einsamkeit. Herr Siemsen, vielen Dank, dass Sie uns das so offen hier erzählt haben. Und da kann man wirklich daraus mitnehmen, was Sie auch angesprochen haben, dass es doch einen deutlichen Unterschied gibt, auch zwischen Einsamkeit und auch Alleinsein. Ja, das haben Sie ja auch kenntlich gemacht. Frau Dr. Ernst ist uns ja auch zugeschaltet. Wird das auch wissenschaftlich unterschieden, Alleinsein, Einsamkeit?
Ja, also das ist ein wichtiger Unterschied. Genau wie Sie am Anfang auch schon gesagt haben, ist Einsamkeit so das subjektive Empfinden, dass mir eben gerade Kontakte fehlen oder dass die Kontakte, die ich habe, nicht zufriedenstellend sind, aus welchen Gründen auch immer. Und Alleinsein, das kann, wenn man sich das selbst aussucht, ne? Vielleicht auch, wenn man sich zurückzieht oder wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Natur wandern geht oder so, wenn es dieses selbstgewählte Alleinsein ist, dann kann das auch sehr erfüllend sein und als angenehm empfunden werden. Und genauso kennt man es ja vielleicht auch, wenn man irgendwie in einer Gruppe von Menschen ist, mit denen man sich nicht so verbunden fühlt, mit denen man nichts gemeinsam hat, dann kann man auch inmitten von Menschen sich ganz schön einsam fühlen. Also dieses Gefühl, das muss nicht unbedingt was mit dem äußeren Zustand sozusagen zu tun haben. Aber es ist natürlich so, dass wenn man jetzt dieses ungewollte Alleinsein sehr häufig erlebt und da vielleicht auch schwer rauskommt, gerade als Kind hat man vielleicht auch nicht so die guten Möglichkeiten, selber irgendwie mit anderen in Kontakt zu treten oder mobil zu sein oder so, dann kann auch Alleinsein Einsamkeit befördern.
Mhm. Herr Siemsen, wir haben heute auch Uli Scheele von der Nummer gegen Kummer hier zu Gast beim Mitreden und ja, sie hört vielen Leuten am Telefon zu. Vielleicht haben Sie ja noch eine Frage an Sie oder vielleicht haben Sie einen Tipp für Herrn Siemsen, Frau Scheele.
Ja, mit Tipps tun wir uns immer sehr schwer, weil wir natürlich gerne das Gespräch führen, dann auch über längeren Zeitraum und tue ich mich schwer. Ne? Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist Kontakte suchen, immer wieder neu versuchen und ja, nee. So schnell geht es halt nicht bei uns.
Also einfach geht das nicht.
Ja. Das mit den Kontakten suchen fällt mir sehr, sehr schwer. Mhm. Sagen. Durch meine Genese und so weiter. Und ich war Lehrer und da hatte ich auch eine Menge Kollegen und wir hatten auch durchaus immer mal Austausch. Aber seit ich pensioniert bin, ist auch diese soziale Bindung weggebrochen und bin jetzt auch nochmal umgezogen und wo ich jetzt wohne, kenne ich eigentlich überhaupt niemanden.
Wir haben später auch noch.
Manchmal fehlt mir das. Ja. Und dann, wenn ich dann einkaufen gehe, dann quatsche ich die Verkäuferin zu.
Ja, Herr Siemsen, das ist ein Punkt. Und witzigerweise, dass Sie es schon ansprechen, denn hören Sie gerne weiter bis 22 Uhr. Wir haben später auch noch den Wirtschaftspsychologen Felix Wunicke zu Gast. Und der sagt zum Beispiel, dass man in genau solchen Situationen immer einen Satz mehr sagen soll, als man eigentlich sagt. Das ist ein Tipp, um noch mehr Kontakt zu kriegen, vielleicht an dieser Stelle, aber hören Sie gerne später weiter hinzu. Danke, Ralf Siemsen nach Rockenhausen in Rheinland-Pfalz.
Ja, ich danke auch und schönen Abend.
Ebenfalls.
Und schönen Gruß.
ja, inzwischen wird das Thema auch politisch angegangen, Einsamkeit. Also in Großbritannien gibt es da ein Ministerium inzwischen gegen Einsamkeit. In Deutschland hat die Ampelregierung eine Strategie verabschiedet gegen Einsamkeit. Wie erleben Sie das, Frau Scheele? Ist das politisch auch überfällig, dass man dagegen was tut?
Ja, ich denke mir, alle solche Themen, die irgendwo im Verborgenen schon immer gegeben hat, je mehr die publik gemacht werden, desto eher öffnen sich natürlich auch die Menschen, die das betrifft. Mhm. Das merken wir auch und gerade unsere Nummer gegen Kummer. Bei uns sind zum Beispiel mehr Jungs als Mädchen, die anrufen. Das ist auch schon sehr seltsam. Das ist ein ganz interessantes Thema. Und dass die Kinder, wir wollen sie ja auch dazu kriegen, zu begreifen, was für Gefühle das sind, die in ihnen schlummern. Und die dann einfach sich mit denen auseinanderzusetzen. Und wenn natürlich das in der Öffentlichkeit auch breit getreten wird, lapidar gesagt, dann ist das für uns nur positiv, weil dann können die sich auch öffnen, weil sie sehen, sie sind nicht alleine, weil jeder glaubt, er ist mit seiner Einsamkeit alleine, ist er aber nicht.
Das ist vielleicht eine der Hauptantworten, ne?
Ja.
Dass man nicht alleine ist mit den Gefühlen. Und Sie haben ja auch gesagt, dass letztendlich viele anrufen, aber gar nicht merken, dass sie eigentlich einsam sind. Sie merken nur, es geht mir nicht gut. Brauchen wir dann noch viel mehr Kompetenz, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, dass wir sagen, ich kann meine Gefühle wahrnehmen, ich kann sie auch benennen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt in einem Alter, ich habe als Kind und Jugendlicher nicht gelernt, was sind meine Gefühle. Ne? Da Wut gab's nicht, dann Ärger, das hat man als Kind früher gar nicht gehabt oder man durfte es nicht haben. Mhm. Gott sei Dank sind wir heute in einer Generation, wo man sagt, die Kinder dürfen das, die dürfen wütend sein, die sollen es auch benennen und das ist halt das Wichtige. Und das machen wir, versuchen auch, das am Telefon wirklich den Kindern und Jugendlichen breitzubringen. Was ist es, wie ist dieses Gefühl, was da in dir schlummert? Mhm.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Dr. Mareike Ernst ist uns auch zugeschaltet und wir haben gerade ja schon über die politische Ebene gesprochen. In Deutschland ist da wirklich einiges in Bewegung. Es gibt inzwischen ein Kompetenznetz Einsamkeit. Es gibt ein jährliches Einsamkeitsbarometer. Es gibt eine Aktionswoche Einsamkeit. In Berlin gibt es sogar eine Einsamkeitsbeauftragte. Hilft das alles wirklich?
Ja, also ich denke, das sind Maßnahmen, die auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Effekte haben. Also es wurde ja gerade schon angesprochen, dass es gut ist, das Thema ins Licht zu holen, besprechbar zu machen, weil das eben auch ja die empfundene Scham bei Betroffenen abbauen kann. Das ist ja der erste Schritt, irgendwie Hilfe zu bekommen, ne? Dass man auch drüber sprechen kann. Und wenn man jetzt dann lokal noch mehr Anlaufstellen schafft, ja, niedrigschwellig kam ja auch schon vor, an die sich Leute einfach wenden können, dann denke ich, dann entstehen doch immer mehr Möglichkeiten für einsame Menschen, ja, sich verbunden zu fühlen und wieder in Kontakt zu kommen. Also das sehe ich als eine sehr positive Entwicklung.
Die Bundesfamilienministerin hat Einsamkeit auch als Problem für die Demokratie bezeichnet. Warum ist es denn ein Problem für die Demokratie?
Ja, also es kam vielleicht ja auch gerade in dem Anruf schon so ein bisschen raus, dass oft, wenn man einsam ist, dass damit auch negative Erwartungen einhergehen. Also an zukünftige Kontakte und man geht so ein bisschen durch die Welt, dass man sich auch von anderen nicht gesehen und gewertschätzt fühlt. Und das hat in dem Sinne auch Konsequenzen für unsere Demokratie, als dass einsame Menschen ja sich weniger an politischen Entscheidungen beteiligen. Also sie gehen zum Beispiel nicht in dem Ausmaß wählen, in dem es andere Bevölkerungsgruppen tun. Und sie fühlen sich ja oft nicht berücksichtigt und bringen sich dann selber auch nicht ein. Und man muss ehrlich auch sagen, dass ja, wenn man einsam ist, wenn man in seinen negativen Gefühlen gefangen ist und da schlecht rauskommt, dann ist man oft auch ängstlicher. Man blickt quasi mit einer schlechter getönten Brille auf die ganze Welt und das kann einen auch anfälliger machen für antidemokratische Einstellungen, von VerschwörungstheoretikerInnen abgeholt zu werden. Das verfängt eher, wenn man sich einsam, unsicher und alleingelassen fühlt.
Also je einsamer, desto weniger empfänglich für die Demokratie, desto weniger Vertrauen in Institutionen und Parteien und desto radikaler, könnte man sagen, Frau Ernst, oder?
Ja, das ist so eine Gefahr, die wir zumindest in Studien sehen, also auf Gruppenebene, zum Beispiel auch bei Umfragen junger Menschen kam das jetzt in Deutschland auch sehr raus, dass man sieht, dass die chronisch und stark einsamen Leute dann auch eher antidemokratischen Einstellungen mehr zustimmen. Das ist leider so.
Sagt die Psychologin Dr. Mareike Ernst. Jetzt haben wir Mario Schliever aus Hildesheim in Niedersachsen in der Leitung. Schönen guten Abend, Herr Schliever.
Einen schönen guten Abend in dieser Runde.
Schön, dass Sie anrufen und heute mit uns über das Thema Einsamkeit sprechen wollen. Wie geht's Ihnen? Waren Sie schon mal einsam und was haben Sie getan?
Ja, natürlich. Ich glaube, ja, auf jeden Fall war ich schon einsam, sehr einsam. Als meine Eltern verstorben sind und
jetzt ist der.
Sind ganz viele einsame Punkte. Und mir hat das geholfen, regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. Mhm. Dort findet man eigentlich zum Schluss gar keine einsamen Leute mehr. Mhm. Als die Corona-Zeit war, bin ich regelmäßig zum.
Ja. Herr Schliever, den Punkt nehmen wir gerne mit, denn wir haben gerade ein bisschen technische Probleme mit der Leitung. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle, Mario Schliever aus Hildesheim in Niedersachsen. Ein wichtiger Punkt: Gottesdienst kann an der Stelle auch helfen. Und wir holen jetzt Geoffrey Schwerthelm aus Hannover in Niedersachsen mit dazu. Guten Abend, Herr Schwerthelm.
Schönen guten Abend, hallo.
Was wollen Sie beitragen? Wir diskutieren heute zum Thema Einsamkeit.
Definitiv mal den Punkt, der so ein bisschen meiner Meinung nach völlig ausgeblendet wird. Also ich kriege ihn quasi nie mit. Wir reden ja immer von Einsamkeit unter Erwachsenen und auch unter Einsamkeit heranwachsender Jugendlichen. Was mir da immer so ein bisschen im Fokus, ich bin ehrenamtlich schon mehrere Jahre im Fußball unterwegs. Meine Tochter ist selber im Corona-Jahr geboren. Und was wir ganz viel sehen, ist, dass die Einsamkeit unter den Kleinkindern, also so die Gruppe 5 bis 6, 7, 8 Jahre, das heißt die Kinder, die vielleicht nicht unbedingt die Nummer gegen Kummer wählen können, die kennen zwar natürlich durch ihr Netzwerk in der Schule viele Kinder, aber Einsamkeit besteht ja nicht nur darin, Leute nicht zu kennen, die kennen sich in der Schule, die kennen sich auch in den Kitas, aber auch speziell im Bereich Ehrenamt mit Vereinen. Das hat so einen großen Ausmaß durch diese Corona-Pandemie geführt, dass wir das Ehrenamt bricht völlig weg, die Leute fallen weg und auch die Kinder fallen weg, weil sie einfach keine Anlaufstellen mehr haben. Und da wird viel zu wenig drauf gegangen, meiner Meinung. Ja. Also das höre ich nie.
Also das Ehrenamt stärken in Deutschland, genau, beziehungsweise wieder bekannter machen.
Das Ehrenamt stärken, nicht den Vereinen die Fördergelder wegnehmen, sondern speziell auch mal in dieser Altersgruppe gucken, wie geht es den Kindern eigentlich, wie geht es einem 5- und 6-Jährigen, die zwar in der Schule im Kindergarten sind, aber da sehen wir so viel Einsamkeit, die wissen gar nicht, was sie mit ihrem Tag anfangen sollen. Also das ist schon wirklich Wahnsinn.
Interessanter Punkt, vor allem, weil diese Kinder ja in der Corona-Pandemie erst so 2, 3 Jahre alt waren, also diese Kleinkindphase.
Genau, und ich habe das selber, wir haben das selber mitbekommen, damals bei unserer Tochter, da PKIP-Gruppen, Babykurse, was es da nicht alles gibt, das ist ja alles zu der Zeit damals weggefallen. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass diese Gruppe an Kindern, gerade diese Jahrgänge an Kindern, dass da wieder was getan wird, um das auf den Vor-Corona-Stand zu bringen. Und das finde ich eine Riesenlücke.
Das ist sehr interessant. Herr Schwerthelm, super Punkt, nehmen wir gerne mit. Danke nach Hannover.
Vielen Dank, schönen Abend Ihnen.
Niedersachsen, schönen Abend. Frau Scheele ist bei mir, telefoniert regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen, rufen auch Kinder in diesem Alter, 5, 6, 7 schon bei Ihnen an?
Nein, also ich denke mal, so die Jüngsten sind 8, 9, darunter eigentlich nicht, weil ich weiß auch gar nicht, ob den Kindern das schon klar ist, wer wir sind, weil wir machen ja viel Werbung in der Schule, auch in der Grundschule, aber Kindergarten, und das ist ja 5 Jahre, ist ja Kindergarten, ja, da hat er vielleicht recht. Vielleicht ist es wirklich noch ein Thema, wo Ehrenamtliche fehlen. Aber wir haben zwar eine Menge Ehrenamtliche, aber auch wieder zu wenig.
Aber interessant auch wieder die Gruppe, ne? Was er angesprochen hat, Herr Schwerthelm, also wirklich 4, 5, 6, 7 Jahre alte Kinder, die da irgendwie durchs Raster fallen. Frau Mareike Ernst ist uns zugeschaltet, Doktorin, Psychologin an der Universität in Klagenfurt. Frau Ernst, gibt's für diese Kinder einfach zu wenig Angebot? Werden die auch vergessen?
Also ich teile das auf jeden Fall mit den angesprochenen Sportvereinen. Das wären solche Strukturen und Institutionen vor Ort, die helfen können. Und ich habe jetzt so gedacht, als ich so zugehört habe, dass es auch daran liegt, dass die jungen Kinder nicht so eine starke öffentliche Stimme haben. Ne? Also es war lange so in der Einsamkeitsforschung, dass die älteren Leute sehr im Fokus standen. Dann shiftete das so ein bisschen zu den Jüngeren. Und auch zu Recht sollten wir auch alle Altersgruppen mit betrachten. Aber ich hatte so das Gefühl, dass so in der Pandemie vor allem von Studierenden auch viel kam, dass sie eben drauf gepocht haben, dass sie auch Aufmerksamkeit jetzt brauchen. Und dann habe ich gedacht, so junge Kinder, die haben, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch nicht so eine Stimme, dass sie quasi so das Thema für sich benennen können. Und ich glaube auch so im Gespräch, weiß ich nicht, ob in der Altersgruppe Einsamkeit als so ein Begriff schon so gesagt werden kann. Vielleicht ist es sowas wie Traurigkeit, Langeweile, dass man sagt, ich habe keine Freunde oder so, ne? Und da müssen wir auf jeden Fall auch drauf achten, weil wir wissen, dass Einsamkeit wirklich alle Lebensphasen betreffen kann. Aber vielleicht ist das Erleben in den Lebensphasen ein bisschen unterschiedlich, ja.
Ja, wir haben es ja heute schon gehört. Risikofaktor Nummer eins bei vielen ist ein Umzug, einfach in eine andere Stadt zu wechseln und dann dort erstmal gar nicht anzukommen. Frau Ernst, Sie sind uns noch bis 21 Uhr zugeschaltet. Eine Frage, die uns auch oft erreicht in diesem Bereich, bei diesem Thema Einsamkeit, ist die Frage, wie es denn in Zukunft weitergeht mit künstlicher Intelligenz. Es gibt viele junge Leute, die schon täglich mit ChatGPT interagieren, mit solchen Large Language Models und da also Austausch suchen. Ist das eine Möglichkeit, um in Zukunft Einsamkeit zu reduzieren?
Ich denke, wenn eine KI auf Basis guter Informationen Hinweise geben kann, dann kann es nützlich sein. Aber persönlich würde ich nicht davon ausgehen, dass es ja den echten Kontakt mit einem echten Menschen ersetzen kann. Und ich fände auch wichtig, so aus psychotherapeutischer Sicht, dass auch immer eine informierte Einwilligung dabei ist. Also dass man immer weiß, chatte ich oder spreche ich gerade mit einem echten Menschen, auch wenn es online ist, kann es ja trotzdem ein sehr realer, fühlbarer Kontakt sein. Oder steht da nur eine Maschine dahinter? Und ich persönlich fände es eher dystopisch, wenn wir versuchen würden, ja, echte menschliche Kontakte quasi durch eine Maschine zu ersetzen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es gänzlich gelingen wird. Und ich glaube, das ist auch nicht erstrebenswert.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass KI noch nicht bei der Nummer gegen Kummer eingesetzt wird.
Nein, ich glaube, das wäre auch für uns eine Katastrophe, weil wir leben ja davon, dass wir Mensch zu Mensch telefonieren und nicht mit der Maschine.
Das ist definitiv so, aber viele junge Menschen wollen auch nicht mehr so gerne telefonieren, also können sie bei Ihnen auch chatten.
Man kann auch chatten, genau. Und wobei das Thema Einsamkeit beim Chatten jetzt wahrscheinlich nicht so, genau wie bei der E-Mail, nicht so das Hauptthema ist, sondern das ist wirklich dann, der will ja hier reden mit jemandem, der will Empathie spüren, der will abgeholt werden und deswegen ist es besser.
Ja, unter Leuten und doch allein. Was hilft gegen Einsamkeit? Das ist unser Thema heute Abend in Mitreden Deutschland diskutiert. Ich freue mich sehr, dass uns bis 21 Uhr jetzt eben Dr. Mareike Ernst zugeschaltet war, Psychologin an der Universität in Klagenfurt. Sie hat ein gutes Buch geschrieben zum Thema Einsamkeit. Vielen Dank, Frau Ernst.
Ich bedanke mich.
Wir sprechen heute über das Thema Einsamkeit und was dagegen hilft. Bei mir im Studio ist Uli Scheele. Nächstes Jahr feiert sie Jubiläum. Bei der Nummer gegen Kummer 25 Jahre ist sie dann als ehrenamtliche Telefonberaterin im Einsatz. Und jetzt zugeschaltet ist uns ein Mann, der mit seinen Tipps vielen jungen Menschen hilft. Auf TikTok erreicht er mit seinen Videos Millionen. Und vor kurzem hat er auch noch ein Buch herausgebracht. Es heißt, Zitat, alles, was du übers Freunde finden wissen musst. Ja, da frage ich mich natürlich und ihn heute Abend auch, wie findet man eigentlich Freunde zum Beispiel in der Ausbildung oder eben nach einem Umzug an einem neuen Wohnort und wie werden daraus dann echte Freundschaften und wie geht eigentlich der Königsweg aus der Einsamkeit raus? Viele, viele Fragen an ihn heute Abend. Ich bin sehr glücklich, dass er heute Abend mit dabei ist. Schönen guten Abend, Felix Wunicke.
Freut mich hier zu sein. Hallo.
Herr Wunicke, wir sprechen heute über Einsamkeit und viele Menschen haben das schon erlebt. Wir haben heute viele Anrufer. Ich selbst habe es erlebt, Frau Scheele sicherlich auch. Herr Wunicke, wie geht's Ihnen? Haben Sie das auch schon erlebt?
mit überragender Sicherheit. Ich glaube, da ist fast kein Mensch geschützt davor, mal Einsamkeit zu erleben. Bei mir war es ein ganz, ganz großer Punkt, als ich von Regensburg nach München gezogen bin vor 4 Jahren. Da habe ich auch mich intensiver begonnen, mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich in einer neuen Stadt war und da das passiert ist, was letztendlich sehr vielen passiert nach einem Umzug, dass man erstmal alleine in seinem neuen Zuhause sitzt und sich dann auch wirklich einsam fühlt in diesem Kontext. Und da habe ich versucht, dran zu arbeiten und mich da auch intensiver in das Thema eingearbeitet und da das ein oder andere auf dem Weg gelernt, was man dagegen tun kann.
Was haben Sie denn hauptsächlich da gelernt? Wie besiegt man denn die Einsamkeit zum Beispiel nach einem Umzug? Das ist ja wirklich Top-Thema heute Abend, das schildern ja viele Menschen heute.
Genau, also letztendlich gibt es ja immer die 2 verschiedenen Situationen. Entweder ich kenne schon viele Menschen, Bekannte, aber habe noch nicht wirklich enge Freundschaften. Oder wie beispielsweise nach einem Umzug, ich kenne wirklich noch gar nicht Menschen in dieser Stadt und muss sozusagen von null anfangen. Und was ich da gemacht habe, ist natürlich immer, man muss erstmal neue Menschen kennenlernen. Nicht jeder Mensch, den man kennenlernt, kann potenziell der neue beste Freund werden, aber man muss sich in Situationen begeben, wo man neue Menschen kennenlernt und natürlich im Bestfall auch Menschen, aus denen dann echte Freundschaften entstehen können. Ein erster Tipp, jetzt ganz konkret, den ich da immer ganz direkt gebe, ist, dass Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen ein super Klebstoff für soziale Beziehungen sind. So habe ich das gemacht. Ich war damals quasi teilselbstständig als Fotograf. Es war auch eine große Leidenschaft von mir, das Fotografieren. Also bin ich zu Fototreffs gegangen, zu Fotoclubs und so weiter und habe mich da engagiert und quasi Menschen kennengelernt, die ähnliche Interessen haben wie ich, was ein super Einstiegspunkt war, um erste Freundschaften zu knüpfen.
Auf jeden Fall eine gute Idee. Alexander Kinze aus Ottobeuren in Bayern. Guten Abend, Herr Kinze.
Ja, Kinzer.
Kinzer.
Grüß Gott ins Studio und erst einmal danke, dass Sie dieses Thema dran nehmen. Das finde ich super. Und danke, dass ich drankomme. Mhm. Und ich finde, dass das Thema noch viel öfters in den Medien vorkommen sollte. Und jetzt dürfen Sie Ihre Frage stellen.
Genau, so geht es mir auch manchmal. Da erzähle ich was und dann vergesse ich, was ich eigentlich sagen wollte. Überhaupt kein Problem. Herr Kinzer, natürlich machen wir das Thema heute auch natürlich anlässlich der Zahlen von gestern. Der Einsamkeitsreport 2024 hat eben gezeigt, dass Einsamkeit interessanterweise vor allem junge Menschen erleben. Selten, manchmal oder eben häufig. 68% sind es in diesem Einsamkeitsreport und dann ab 40 nimmt das etwas ab, aber auch da noch jeder Zweite spürt das. Wie geht's Ihnen? Wie alt sind Sie und wie war es bei Ihnen im Leben?
Also ich bin 42, ich bin selber einsam und ich möchte gerne auf 2 Sachen eingehen, bevor dann darüber geredet wird. 2 Punkte, zum einen der Einsame selber und dann die Gesellschaft. Zum Einsamen selber, ja, da steht ein riesen Elefant im Raum, den müssen wir leider ansprechen, wenn es um Einsamkeit geht, und das ist psychische Krankheit. Ich denke, dass viele Betroffene psychisch erkrankt sind. Mhm. Und was die Gesellschaft betrifft, ich habe zum Beispiel gestern oder vorgestern telefoniert mit einem Hotel, weil ich muss immer gucken, dass ich am 24. Dezember von zu Hause quasi flüchte und da weiß ich nicht, was ich machen soll, wäre gerne in Gesellschaft am 24.12. Mhm. Und dann hieß es im Hotel, hat mir das alles gesagt, was das kostet, und ist dann davon ausgegangen, dass ich zu zweit komme. Also das wird schon so, man rechnet schon immer mit einem Doppelzimmer, und das sind so Sachen. Oder zum Beispiel bei Konzerten, da kommen Leute immer Pärchen, weißt du, dass man zum Beispiel einfach sagt, du kannst auch gerne alleine kommen, dass das einfach so in
das Bewusstsein
drin ist. Und ich würde dann gar nicht über das Wort Einsamkeit verwenden unbedingt, sondern dass man einfach das einfach mehr klar macht, man kann auch alleine da sein, man kann auch alleine kommen und man kann auch alleine Spaß haben. Es gibt zum Beispiel
interessanter Punkt.
Es gibt zum Beispiel vom Land Bayern, so habe ich mir so eine Postkarte mitgenommen, da steht drauf, ja, einsam, wenn du einsam bist, dann schick uns eine E-Mail, Mhm. Ich finde das Internet ganz, dass das eine ganz große Gefahr ist, einsam zu werden oder die Einsamkeit zu verstärken. Internet, ganz großer Punkt, finde ich. Und dann gibt es den Dr. Spitzer, Manfred,
der ein Buch geschrieben hat zur Einsamkeit.
Und ich habe da reingeschaut, habe leider keine Lösungen gefunden. Also ja. Er erzählt alles Mögliche, keine Lösungsvorschläge und er macht selber mit dem Smartphone rum. Das finde ich dann schlechtes Vorbild.
Herr Kinzer.
Jetzt aber zum Menschen selber, der einsam ist. Ich spreche jetzt von irgendwelchen Menschen, weil es fällt mir leichter, Menschen zu beobachten, als mich selber zu beobachten. Ich kann jetzt nicht sagen, warum ich einsam bin. Mir fällt auf, oder es kann sein, dass Menschen, die, wenn ich irgendwo hingehe, dann sind da manchmal Menschen, die alleine da sind.
Ja.
Und die haben so eine Ausstrahlung, und vielleicht habe ich die auch, dass man gar nicht mit denen was, dass sie gar nicht wollen, dass man sie anspricht.
Mhm.
Und da muss die Gesellschaft, finde ich, die muss einfach offener sein, dass auch wenn eine fremde Person sie anspricht, dass man sagt, ich quatsch mal mit dir, oder dass man auch offen ist für Freundschaften, auch wenn man schon einen Freundeskreis hat und mit diesem...
Herr Kinzer, haben Sie so viele Punkte jetzt angesprochen. Ganz viele wichtige Punkte, wirklich, dass auch Alleinsein normalisiert werden kann, aber auch, dass man eben mehr in Kontakt kommt. Herr Kinzer, vielen Dank und schöne Grüße, schönen Abend nach Ottobeuren in Bayern. Herr Wunicke, Wirtschaftspsychologe, ist uns zugeschaltet. Gestern bei der Vorstellung des Einsamkeitsreports gab es eine interessante Situation. Da ging es nämlich darum, dass Deutschland im internationalen Vergleich von außen zwar kalt wirkt als Gesellschaft, aber innen sehr warm ist. Die Qualität der Freundschaften in Deutschland ist sehr hoch. Es gibt sehr viele innige Nahbeziehungen, wie es heißt. Aber wenn man durchs Raster fällt, dann ist man draußen und dann kommt man ganz schwer da rein. Und das ist ja auch so ein Punkt, den Herr Kinzer gerade angesprochen hat. Herr Wunicke, wie komme ich in diese Wärme rein?
Also es sind natürlich sehr, sehr viele Aspekte, die man jetzt da an der Stelle angehen kann. Ich glaube, wie gesagt, ein ganz, ganz großer Aspekt ist erstmal zu lernen, zumindest situativ auf andere Menschen zuzugehen. Es gibt extrovertierte Menschen, die sich tendenziell leichter damit tun, introvertierte Menschen, die sich tendenziell schwerer damit tun und ein ganzes Spektrum dazwischen. Aber ich glaube, in jedem Fall, wenn man sich einsam fühlt und wenn man das Gefühl hat, hey, man braucht mehr tiefgründige soziale Beziehungen in seinem Leben, dann ist ein Punkt, Stück für Stück zu lernen, Menschen anzusprechen, auf Menschen zuzugehen und Beziehungen zu pflegen. Das kann man auf die verschiedensten Wege machen. Wie gesagt, Gemeinsamkeiten, super Weg, sich in Vereinen engagieren, was auch immer. Oder aber auch halt wirklich auch einfach auf Menschen zugehen und sich da mal überwinden und zumindest teilweise Stück für Stück in kleinen Schritten die Komfortzone zu verlassen. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte an der Stelle.
Sagt der TikTok-Creator und Buchautor Felix Wunicke. Jetzt schaue ich mal in den Live-Chat auf YouTube. Johannes schreibt da zum Beispiel, Kraftsport hilft ungemein gegen leichte depressive Störungen aufgrund von Einsamkeit. Es stimuliert das Belohnungssystem, schenkt einem Selbstbewusstsein und einen sozialen Kreis, wenn man konstant dabei ist. Und Erik Scherler schreibt, ich glaube, miteinander sprechen und neue Menschen kennenzulernen hilft am besten gegen Einsamkeit. Bei mir im Studio ist Uli Scheele von der Nummer gegen Kummer, die viele Telefonate auch in dieser Richtung führt. Geben Sie da konkrete Tipps, wie zum Beispiel Kraftsport oder auch, dass man unter Menschen geht?
Ja, dass man unter Menschen geht, auf jeden Fall. Allerdings sind wir immer, ich sage mal so gerne, der Anfang der Nahrungskette. Das heißt, jemand ruft an, fühlt sich nicht wohl und dann versuchen wir erstmal rauszukristallisieren, woran liegt es überhaupt. Weil auch bei Einsamkeit gibt es, wie gesagt, schon, haben alle schon gesagt, tausende Möglichkeiten, warum ich einsam bin. Es gibt eine innere Einsamkeit. Und von daher müssen wir ja erstmal gucken, warum hat sich sowas entwickelt, diese Einsamkeit, wenn jetzt keine psychische Erkrankung da ist. Das sagte ja der Anrufer Herr vorher Kinzer. Auch schon, Herr Kinzer, weil da natürlich ganz klar auch die Einsamkeit vorne steht. Wenn das nicht gegeben ist, arbeiten wir mit dem Anrufer ganz klar durch, woran liegt es, was kann man tun. Und ich sage dann auch oft zum Anrufer, du trägst das jetzt schon so lange mit dir rum, du hast ja dir Gedanken gemacht, die haben sich ja Gedanken gemacht und dann sprechen wir über diese Gedanken, die er sich gemacht hat, nicht die ich habe.
Mhm.
Es geht um seine Gedanken und nicht um meine.
Mhm. Ähnlich wie zum Beispiel das auch Psychotherapeuten machen, die eher Fragen stellen als Antworten zu geben.
Genau, weil nur so kommen wir dann weiter und kommen vielleicht zum Punkt, wo er dann sagt, okay, das hatte ich mir auch schon überlegt, das ist vielleicht, und jetzt kann mich jemand bestärken in diesem Ding und dann ziehe ich das durch.
Interessant. Wir haben so viele Anrufer jetzt in der Leitung, da würde ich jetzt gerne mal ein paar Stimmen hören zum Thema Einsamkeit. Und wir beginnen jetzt mit Liane Matakovic. Aus Berlin.
Ja, einen schönen guten Abend aus Berlin. Ich bin 73 Jahre. Ich lebe bewusst alleine. Ich
bin aber nicht einsam. Mhm. Und ich jetzt wurde schon so viel angesprochen. Ich möchte mal mich kurz fassen und nochmal einmal einen Hintergrund nennen. Mir ist aufgefallen, als ich einen Grenzwechsel 1979 unternehmen durfte, sprich aus der damaligen DDR nach West-Berlin.
Schön formuliert. Da,
ja, also er war legal, ja.
Okay.
Mehr oder weniger rausgeschmissen worden. Aber was mir auch mit großen Entsetzen bewusst wurde, dass die Bundesrepublik eine sehr kinderfamilienfeindliche Gesellschaft gewesen ist. Eine Gesellschaft, die sehr auch das Individuum gefördert hat. Mhm. Es ging immer um die individuelle Entwicklung, ja, und du. Und dann war in den 90er Jahren auch die Ellbogengesellschaft ausgerufen von einer bestimmten Partei speziell, ja. Mhm. Also das war wirklich sehr individuell. Es gab auch sehr unschöne Talksendungen damals im Fernsehen, mhm, wo die Menschen sich quasi gegenseitig behetzt haben, angeschrien. Also sowas alles. Mhm. So dass ich, wenn ich dann unterwegs war und mit dann Jugendlichen, die dann zur Schule oder nach der Schule auch hinter mir um mich herum saßen, habe ich festgestellt, sie haben kein Vertrauen mehr zueinander.
Mhm. Also ja, die Individualisierung der Gesellschaft, Frau Matakovic, sagen Sie, ist das Problem.
Das ist nicht mein, dieses Verarschen, ja, mit Freude jemand verarschen.
Ja.
Ja? Und das denke ich auch, das führt dann zu einer Beziehungsunwilligkeit auch, ja, weil ich ja nie weiß, wie ist der andere gesinnt? Dann möchte ich mal allen ganz an Herzen legen. Die Familien müssen wieder geheilt werden. Die Familienstrukturen. Wenn ich unterwegs bin und sehe, da ist eine Mutter, Vater, wie auch immer, im Verkehrsmittel mit Smartphone, guckt. Und das Kind entweder versucht Kontakt mit den Erwachsenen zu bekommen, bekommt aber nicht. Beziehungsweise Kleinstkinder.
Frau Scheele, grinst neben mir. Frau Matakovic, das sind zwei super interessante Punkte. Zum einen Familie stärken, zum anderen die Individualisierung der Gesellschaft. Das gebe ich doch gerne weiter. Danke für Ihre Meinung nach Berlin. Und Frau Scheele ist bei mir im Studio. Frau Matakovic hat das ja schon angesprochen. Sie haben gegrinst, dass wirklich inzwischen ist es ja oft gang und gäbe, dass die Leute aufs Smartphone gucken und das Kind im Kinderwagen vielleicht auch Aufmerksamkeit wollte. Was sagen Sie dazu?
Ja, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber das bin jetzt meine persönliche Meinung. Also dann graust es mir immer. Weil ich glaube, dieser Kontakt zu anderen Menschen, ne, der hat einfach nachgelassen. Ich meine, ich will mich da nicht ausschließen. Ne? Ich sitze in der S-Bahn und gucke in mein Handy und merke beim Aussteigen, meine Nachbarin hat mir fast gegenüber gesessen. Und so geht es den Kindern und so geht es an dieser Augenkontakt, den gibt es ja auch fast nicht mehr. Ne? Mhm. Und das glaube ich auch, das ist ein ganz großes Problem, unserem Gegenüber in die Augen zu gucken und vor allen Dingen, unser Job, zuzuhören. Mhm. Wirklich zuzuhören.
Wirklich zuzuhören. Interessanter Punkt. Silvia Meyer aus München. Guten Abend, Frau Meyer.
Ja, guten Abend. Ich kann meiner Vorrednerin da nur zustimmen. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass es nicht nur die Corona-Krise ist, sondern tatsächlich auch die digitale Technik, die da wieder ins Leben hineinwirkt. Weil wenn die Leute am Handy, am Telefon auch sind, ja, und nur auf die Art und Weise kommunizieren, dann spielt die Mimik und die Gestik in der zwischenmenschlichen Kommunikation überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Und da habe ich halt die Wahrnehmung gemacht, dass sehr viele Leute mit diesem Medienkonsum so stur sind. Also,
wie meinen Sie
der
das?
Augen. Ja, das ist so keine Mimik, keine Gestik, an einem Vorbeilaufen, ja, was hier vorhin gesagt wurde, jeder guckt aufs Handy und das ist auch wichtig, dieser Augenkontakt zu den Kindern, diese frühkindlichen Kontakte sind unheimlich beziehungsgebend, ja, und die, wenn die wegfallen, dann werden das Leute, die kennen das gar nicht mehr, ja, sie müssen auch bedenken, dass man sehr lange und sehr viel an diesen Geräten sitzt und da kommt ja nichts, keine Mimik kommt ja zurück. Da kommt ja immer nur eine gewisse auf eine bestimmte Art getaktete technische Kommunikation zurück, Worte und vielleicht noch akustisch, aber sie sehen den anderen ja nicht mehr. Und ich habe den Eindruck, die Leute werden dadurch auch geformt. Also die können im Alltag dann aufeinander gar nicht mehr so eingehen, sondern wenn sie sich sehr viel und sehr nachhaltig mit der Digitaltechnik beschäftigen.
Also eine technische Entwicklung, die Ihnen Sorgen bereitet, Frau Meier, ja. Und die aus Ihrer Sicht, wir sind ja mittendrin in der Ursachenforschung auch gerade, die aus Ihrer Sicht eben zur Vereinsamung in der Gesellschaft auch führt.
Beitragen kann. Also ich meine, ich würde jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja, es hängt halt davon ab, wie man damit umgeht. Aber mein Eindruck ist, wenn uns Mimik und Gestik und dieses Aufeinander eingehen und einander anschauen bei der Kommunikation, wenn uns das alles fehlt, ja, dann kann, das produziert ja auch Missverständnisse und so weiter, ja, dann kann man natürlich auch dadurch einen Schaden kriegen, also richtig einen psychischen Schaden eigentlich. Und es ist nicht nur die Corona-Krise, die hier die Ursache ist, sondern diese Technik, die auch das Suchtpotenzial, das wir ja nur mittlerweile mitbekommen haben, für die Kinder gefährlich. Und das, ich finde auch, ich bin ganz begeistert von Australien, die da so vor.
Das haben wir am Montag, wollte ich gerade sagen, Frau Meier, das haben wir am Montag hier in Mitreden diskutiert. Braucht es auch in Deutschland ein Mindestalter für Social Media? Vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht mehr, aber ich wollte nur noch mal den Hinweis eben machen, dass man auch diese Sendung natürlich noch mal nachhören kann in der ARD Audiothek oder auch den YouTube Livestream sich noch mal anschauen kann. Vielen Dank, Frau Meier, und schöne Grüße nach München. Aus München. Wir sind ja heute live hier aus München. Felix Wunicke ist zugeschaltet, der mit seinem Smartphone aber auch gute Dinge macht. Er ist auf TikTok ein Creator, der Tipps gibt gegen die Einsamkeit. Frau Meier hat es gerade angesprochen. Die Technik kann aber auch eben dazu führen, ja, dass wir uns eben gar nicht mehr in die Augen schauen. Wie sehen Sie das denn? Einerseits sind Sie ja Creator, andererseits Wirtschaftspsychologe. Schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust?
Ich glaube, das beschreibt sehr, sehr gut, weil ich sehe definitiv, obwohl ich ja direkt und indirekt meinen Lebensunterhalt mit Social Media verdiene, die großen Gefahren von Social Media, ganz, ganz klar. Einerseits, weil wir im sozialen Sinne, weil wir das Gefühl haben, wir sind geupdatet, wir sehen tagtäglich Instagram-Stories, chatten vielleicht mal hier und da mit Freunden und sehen dann gar nicht mehr so das Bedürfnis, oder es wird auch viel, viel schwieriger, sich draußen im echten Leben mit Freunden zu treffen, und echte Freundschaften entstehen zu großen Teilen hauptsächlich auch im echten Leben und eben nicht online. Nichtsdestotrotz kann es auch einen positiven Aspekt haben. Die Dame hat es eh schon gesagt, dass es letztendlich einfach darum geht, wie man das Ganze nutzt. Und insofern, einerseits kann man sich dort wunderbar informieren und andererseits auch wunderbar kommunizieren. Und da kann es durchaus auch positive Aspekte haben. Also bei mir beispielsweise, ich würde 5 Leute meine engsten Freunde nennen, die ich um 3 Uhr nachts anrufen könnte. Und 2,5 davon hätte ich ohne Social Media nicht kennengelernt. Und bin jetzt sehr, sehr froh und dankbar dafür, dass es auch im echten Leben echte Freunde geworden sind. Also das Ganze als Tool nutzen, definitiv positiv. Aber die Gefahren darf man unter gar keinen Umständen außer Acht lassen.
Sagt Felix Wunicke, Psychologe und Creator auf TikTok. Und jetzt holen wir mal Kirstin Becker aus Nürnberg mit dazu. Guten Abend nach Nürnberg, Frau Becker.
Hallo.
Wir fragen heute auch, was hilft gegen Einsamkeit? Wir waren ja gerade mittendrin in der Ursachenforschung. Haben Sie einen Tipp?
Ja, ich habe eigentlich einen Tipp für die Einsamen.
Sehr gut.
Es wäre gut, wenn man sich eine Bucketlist schreibt in guten Zeiten. Also wenn es einem gut geht, dass man sich das mal richtig bewusst macht, wie es einem in den schlechten Zeiten gegangen ist, und dann mal überlegt, was einem denn Spaß macht mit Menschen. Also zum Beispiel, ich habe einen guten Freund, der erstaunt mich immer wieder. Der geht einmal im Monat für nichts, völlig ehrenamtlich, ins Altersheim. Der ist um die 30 und der hilft den alten Menschen. Also vielfältig, mit Handy, er liest ihn vor. Er beschäftigt sich mit ihnen und das macht ihn voll glücklich. Und das ist auch das, was ich meine, die anderen glücklich machen. Das schützt einen,
also
glaube ich, vor Einsamkeit.
Das macht auch sehr glücklich. Ja. Kennen wir, glaube ich, alle auch an Weihnachten. Schenken ist oft schöner als beschenkt werden.
Ja. Sehr gut, finde ich auch.
Schön, dass Sie meine Erfahrung auch teilen, Frau Becker. Ja, guter Tipp mit der Bucketliste. Danke, Kirstin Becker aus Nürnberg in Bayern. Ich muss sagen, vielen Dank, dass heute Abend so viele Leute anrufen. Wir haben wirklich so viele Anrufer. Das freut mich sehr bei diesem Thema, das ja nach wie vor so tabuisiert ist, wirklich ehrenwert. Die nächste ist Elisabeth Miesel aus der Nähe von Kiel in Schleswig-Holstein. Schönen guten Abend in den hohen Norden.
Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ich dazu geschaltet worden bin.
Und ja, das freut uns auch. Wir diskutieren heute über Einsamkeit, haben gerade schon von Frau Becker einen guten Tipp gehört, nämlich eine Bucketlist, wenn es einem gut geht. Was wäre denn Ihr Tipp?
Also ich habe in meinem Leben auch Einsamkeit erlebt und habe festgestellt, dass das daran liegt, dass das meine Erwartungen an die anderen sind. Ich erwarte, dass jemand kommt und es kommt keiner. Und dann ärgere ich mich und fühle mich sehr einsam. Mhm. Und dann habe ich überlegt, dass es besser ist, ich gehe auf andere zu. Das wäre jetzt mein Tipp. Wir sind oft umgezogen in unserem Leben und dann haben andere gefragt, erschrocken, ja, wie schaffst du das denn? Und da kennst du ja keinen. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Landstrich gibt, wo es gar keine netten Leute gibt. Mhm. Und dann bin ich halt nach meinen Interessenslagen in verschiedene Gruppen gegangen. Ich gehe gern zur Kirche, da habe ich mich in der Kirche engagiert. Und mein Mann im Sportverein. Und da lernt man dann die Menschen kennen, die auch die gleichen Interessen haben. Früher war es einfacher durch die Kinder. Da hat man ja ständig da mit Schulfreunden und deren Eltern zu tun. Mhm. Und je älter ich werde, muss ich halt mich ein bisschen mehr bemühen. Aber solange ich gesund bin, freue ich mich ja, dass ich noch unterwegs sein kann.
Guter Punkt. Die Vereine suchen.
Und das ehrenamtliche Engagement finde ich gut. Ich habe in die Sendung bin ich gekommen, als ein Lehrer anrief, der umgezogen ist in eine fremde Stadt. Es werden ja händeringend Lehrer gesucht, die zum Beispiel Flüchtlingskinder unterstützen in der Schule. Und wenn man Mut hat, dann lernt man dadurch andere Kulturen kennen. Mhm. Oder überhaupt, als ich jetzt in der Kirche mitgearbeitet habe, da habe ich auf einmal, hing mir der Altenbesuchsdienst an. Mhm. Habe ich vorher nie mit zu tun gehabt mit alten Menschen. Und ich freue mich so, dass ich jetzt so viele alte Menschen kennenlerne. Das ist ein Gewinn für mich.
Das ist ein guter Punkt. Ehrenamt, das kommt heute Abend auch immer wieder und das wollen wir auch auf jeden Fall so stehen lassen. Danke, Elisabeth Miesel aus der Nähe von Kiel in Schleswig-Holstein. Schönen Abend. Bei mir ist auch eine Ehrenamtliche, Uli Scheele. Heute geht es ja viel darum, dass das Ehrenamt einem auch viel geben kann, auch wenn man sich einsam fühlt, vielleicht ein Ehrenamt beginnt und dadurch eben in Kontakt kommt mit Leuten. Sie sind seit bald 25 Jahren ehrenamtlich aktiv. Was gibt Ihnen das eigentlich?
Ja, gute Frage. Also es gibt mir viel, ne? Ich glaube, es gibt mir mehr, als ich gebe. Sonst wäre ich auch nicht so lange dabei geblieben. Also dann hätte ich wahrscheinlich nach 5 Jahren oder nach einem Jahr wieder aufgehört, weil die Fluktuation bei uns schon sehr groß ist am Telefon. Also da bleiben die Leute normalerweise nicht so lange wie ich. Aber ich habe viel gekriegt. Ich sitze jetzt heute Abend hier. Sie hätte ich nie gesehen. Das ist den Bayerischen Rundfunk von innen, wenn ich jetzt nicht ehrenamtlich getan wäre. Und dann bleibe ich am Puls der Zeit sozusagen. Also ich telefoniere mit den Jugendlichen, mit den Kindern. Und das glaube ich, das hält einfach fit. Und ich bin da auch auf dem Laufenden. Und das gibt mir viel. Und das finde ich ganz wichtig.
Eine Frage, die ich mir da auch in dem Kontext gestellt habe bei Ihrer Arbeit bei der Nummer gegen Kummer und die auch mich in meinem Umfeld viel erreicht hat, fragt doch die Frau Scheele mal, wie schafft man das eigentlich? Denn es geht ja nicht nur um Anrufe, wo über Einsamkeit gesprochen wird, sondern auch über zum Beispiel Misshandlungen. Weil Sie gerade auch die große Fluktuation ansprechen. Wie schaffen Sie es nach solchen Gesprächen dann noch ein weiteres zu führen? Denn solche Geschichten gehen einem wahrscheinlich auch sehr stark nach.
Ja, die gehen schon nach, aber ich lasse es da. Also wir gehen ja zum Kinderschutzbund in München, wo unser Telefon steht. Wir machen das nicht von zu Hause aus, was ganz wichtig ist, weil dann habe ich es im Raum. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Typsache. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Also ich lasse es da. Ich bin berührt, wenn ich, ob das ein Missbrauch ist oder eine Misshandlung oder sonst irgendetwas, dann bin ich berührt, aber ich lasse es da.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ehrenamt ist eine Möglichkeit, Einsamkeit zu besiegen. Eine Bucketlist ist eine andere. Wir haben heute schon viele Tipps gehört und werden hoffentlich auch viele weitere hören. Im Moment sind wir ja in der Vorweihnachtszeit und diese Zeit ist traditionell eine Zeit, in der sich besonders viel um die Familie, um Freunde dreht. Und im Umkehrschluss fühlen sich in dieser Zeit viele Menschen einsam und ausgeschlossen. Wir sprechen heute darüber, was eben hilft gegen Einsamkeit. Bei mir im Studio ist Uli Scheele von der Nummer gegen Kummer und zugeschaltet ist Felix Wunicke, Psychologe und Buchautor von Alles, was du übers Freundefinden wissen musst. Herr Wunicke, jetzt in der Vorweihnachtszeit, gibt es da spezielle Strategien, damit ich mich weniger einsam fühle, wenn ich es denn tue?
Also ich glaube, es wurde ja schon viel über die Tatsache gesprochen, dass Alleinsein und Einsamsein nicht das Gleiche ist. Und ich glaube, einerseits kann man immer Aspekte dagegen unternehmen, auch alleine zu sein, wenn man das in dem Moment gerade nicht sein oder fühlen möchte und eben auf neue Menschen zugehen. Eine Sache, die schon angesprochen wurde, ist eben immer einen Satz mehr als nötig zu sagen. Also auch in kleinen Situationen im Alltag versuchen, sozial zu sein, sich ein bisschen zu überwinden, die Komfortzone zu verlassen. Auf der anderen Seite aber auch lernen, alleine zu sein und alleine glücklich zu sein und da auch ein bisschen mal zu gucken, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich Dinge mache, die mir auch alleine Freude bereiten und das ein Stück weit akzeptieren, weil letztendlich sind wir selbst der einzige Mensch, den wir 24/7 für den Rest unseres Lebens, an dem wir gebunden sind sozusagen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch da zu lernen, alleine mit sich zufrieden und glücklich zu sein.
Dazu passt auch, was Sarah Hösel uns im Chat geschrieben hat. Ich habe Einsamkeit schätzen gelernt. Mit sich alleine etwas genießen können ist wunderbar. Alleine zum Konzert, ins Theater oder Kino wandern etc. Also freiwilliges Alleinsein kann auch sehr schön sein, schreibt sie. Frau Scheele ist bei mir. Die Vorweihnachtszeit ist ja traditionell eine Zeit, in der sich besonders viele auch eben einsam fühlen, auch nach Weihnachten, auch um den Jahreswechsel rum. Ist da auch besonders viel Betrieb bei der Nummer gegen Kummer?
Ja, viel Betrieb haben wir, wobei ich sagen muss, dass die Anrufer wegen Einsamkeit da nicht unbedingt steigt. Also da kommt dann eher der häusliche Krach dann so nach Weihnachten.
So, wie überstehe ich Weihnachten?
Genau, wie ich muss da raus und ich muss einfach mal mit jemand anders reden.
Interessant. Mitreden ist eine Sendung, in der Sie anrufen können. Es ist Ihre Sendung im Prinzip und deswegen freue ich mich auf den nächsten Anrufer aus Dillingen an der Donau in Bayern. André Grimm ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Grüße Sie.
Herr Grimm, wir haben heute schon viel über Ursachen von Einsamkeit gesprochen, aber auch über mögliche Tipps. Haben Sie denn einen oder wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, Herr Ort, erstmal Respekt an die Sendung und Grüße in die Runde. Und ich muss sagen, ja, das Ehrenamt ist eine Möglichkeit, auf Menschen zuzugehen oder an der Kasse im Supermarkt. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, man kann sich auch anders beschäftigen, wenn man in das Innere sich selbst hineinhört und dann feststellt, was könnte mir gefallen, was würde ich gerne tun.
Also die innere Stimme hören.
Ja, auf die innere Stimme. Bei mir war es so, ich habe mir ein Instrument, eine E-Gitarre gekauft. Ich kann sie nicht spielen, niemand will das hören. Aber
das macht Spaß. Sowas.
Ja, es macht Spaß. Man ist beschäftigt, genauso wie die eine Dame, die Vorrednerin, die gerne alleine in die Berge geht. Sowas kann man machen und sich damit beschäftigen. Und es gibt Menschen, die haben dann Talent für das Instrument und lernen dann ganz schnell andere kennen.
Das ist ein guter Tipp, sich einfach gute Hobbys suchen und mal eine Gitarre auspacken. Ob man jetzt eben spielen kann oder nicht, ist ja auch zweitrangig. Hauptsache, es macht Spaß. Danke, André Grimm, und schöne Grüße nach Dillingen an der Donau in Bayern. Und wir gehen gleich weiter zu Christian Klaas nach Kiel in Schleswig-Holstein. Guten Abend, Herr Klaas.
Ja, moin nach München. Also ich verstehe diese ganze Diskussion auf mich persönlich bezogen, und darum geht's ja, nicht, weil ich habe genügend um die Ohren, dass ich mich überhaupt nicht einsam fühle. Ich habe am besten meinen Bastelkeller, ja, meine Werkstatt, meine Dinge, die ich so baue, repariere und so weiter. Dann habe ich ja noch mich als Person, also die wir ja auch gepflegt werden. Also es gibt wirklich von Essen kochen über Fahrrad reparieren, das Auto braucht ein bisschen Liebe und so weiter. Also ich weiß gar nicht, wie sich Menschen einsam fühlen können, wenn es doch so viele Sachen gibt, die an Routine und an Spezialsachen, Projekten und so weiter erledigt werden müssen. Also wer sich in dieser Welt völlig, ich sag mal, voll von Medien, voll von äußeren Einflüssen, von inneren Einflüssen. Die Glotze gibt es, das Radio gibt es, es gibt Kindergärten, Nachbarn, bla bla bla.
Also Sie fühlen sich gut
Diskussion
allein.
Nicht. Das ist ein Luxusproblem. Mhm.
Sie fühlen sich gut allein und trotzdem haben wir heute Abend auch schon von Dr. Mareike Ernst, Psychologin, die zum Thema forscht, gehört, dass eben Einsamkeit total subjektiv ist. Ein subjektives Erleben. Sie können das nicht nachvollziehen. Herr Klaas, fühlen sich gut alleine mit Ihrer Beschäftigung. Das ist ja auch gut so. Und andere fühlen sich eben trotzdem einsam. Trotzdem vielen Dank für Ihre Meinung und dass Sie die eingebracht haben heute Abend. Felix Wunicke ist uns zugeschaltet. Er ist der TikTok-Creator, gibt Tipps gegen die Einsamkeit. Herr Klaas zum Beispiel ist sehr gut beschäftigt. Andere fühlen sich trotzdem einsam, obwohl sie natürlich, hat ja heutzutage jeder die Möglichkeit, über Handy, über Social Media irgendwie in Kontakt zu treten. Warum kann man sich eben trotzdem berechtigterweise auch einsam fühlen?
Also ich finde erstmal, was der Herr gesagt hat, ist absolut richtig. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Und das ist auch gleich im zweiten Kapitel in meinem Buch, habe ich genau das beschrieben. Es gibt Menschen, die sind total glücklich, wenn sie an 6 von 7 Abenden die Woche alleine zu Hause sind und bestimmten Hobbys nachgehen und vielleicht an einem Abend mit einem Freund, einem guten Freund was machen. Und das ist völlig in Ordnung so. Und andersrum gibt es Menschen, die müssen jeden Tag 10 neue Menschen kennengelernt haben, sonst war das kein guter Tag für sie. Und es gibt alles dazwischen. Und das ist erstmal völlig in Ordnung. Und da gibt es nicht die eine patentierte Wahrheit. Und ich will niemandem sagen, mach das so und so und versuch dir dieses Leben aufzubauen. Und das ist der richtige Weg. Im Gegenteil, letztendlich sollte man immer erstmal auch so ein bisschen, wurde heute auch ja schon besprochen, auf die innere Stimme hören und gucken, was will ich denn überhaupt? In welchen sozialen Situationen bin ich glücklich? Wann bin ich auch mal alleine glücklich? Wann muss ich auch mal Zeit für mich haben? Und dann letztendlich eigentlich nur die richtigen Schritte unternehmen, um diesen Lebensstil sozusagen, der einen wirklich erfüllt, für sich selbst aufzubauen.
Auf jeden Fall ein interessanter Punkt, Herr Wunicke. Jetzt haben wir Reinhard Walter aus Berlin in der Leitung. Schönen guten Abend nach Berlin, Herr Walter.
Ja, schönen guten Abend in die Runde, schönen guten Abend, Herr Ort. Ich denke mal, ein großes Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wenn man sich anderen Leuten uns öffnen müsste oder öffnen will, dass dann die Gefahr besteht, also wir sind ja auf Gemeinschaft angelegt als Menschen, und ich glaube, es ist die Angst vor einer gewissen Verletzlichkeit, die sich daraus ergibt. Die Angst vor Verantwortung, die man übernehmen müsste, wenn man sich mit anderen zusammentut. Man muss hineinwachsen wahrscheinlich in diese Einsamkeit, die man ja manchmal durch den Wegfall von Partnerschaften, durch Sterbefälle oder Altersheim und so Geschichten, die natürlich auf einen zukommen, die einen erstmal überfallen. Und damit muss man erstmal versuchen, klarzukommen. Da helfen die Hobbykeller nicht. Da hilft na vielleicht die Musik immer noch, weil die einen sehr großen Raum auch abdeckt in unserem Leben vielleicht. Mhm. Für die, nicht nur die Passiven sind oder auch die aktiv Musik machen. Aber ich glaube, es ist der Versuch oder es ist überhaupt die Angst davor, Verantwortung übernehmen zu müssen, wenn ich mich anderen Leuten öffne.
Das ist ein interessanter Punkt, weil man natürlich, wenn man sich verletzlich zeigt, auch verletzt werden kann. Das meinen Sie, Herr Walter, ne?
Ja, das meine ich genau. Dass ein anderer auf mich irgendwie in einer Weise zugreift, was ich nicht möchte. Also ich bleibe dabei, dass wir auf Gemeinschaft angelegt sind und dass das Tun mit mir selbst, jetzt sage ich mal, übertreibe ich auch, ein Stück Onanie bedeutet.
Okay, das ist jetzt ein guter Vergleich zum Abschluss, Herr Walter. Schöne Grüße nach Berlin. Ja gut, man kann sich auch so am Alleinsein erfreuen, Herr Walter. Interessanter Punkt. Trotzdem, eigentlich war es ja ganz ernsthaft, was Herr Walter gemeint hat. Und zwar, wir sind soziale Wesen, wir sind verletzliche Wesen. Wenn wir uns verletzlich zeigen, können wir verletzt werden. Wenn wir verletzt werden, dann suchen wir oft auch jemanden, der uns einfach zuhört. Uli Scheele ist so jemand, die dann am Telefon zuhört. Wie sehen Sie das? Zeigen sich eigentlich alle Menschen am Telefon gleich so verletzlich oder muss man da erst manchmal eine Stunde über alles Mögliche sprechen, bis man dann eigentlich aufs Thema kommt?
Das ist so oder so. Es kann also sein, dass es wirklich derjenige gar nicht die Worte findet zu Anfang. Wie fange ich jetzt an? Viele Jugendliche sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Dann reden wir über allgemeine Sachen und dann irgendwann ergibt es sich, dass derjenige bereit ist, dann auch über sein Problem oder sein was auch immer zu sprechen.
Das ist auf jeden Fall wichtig und interessant, dass sich die Leute eben auch erst nach einiger Zeit bei Ihnen öffnen können, weil Sie eben von 14 Uhr bis 20 Uhr Richtig. Besetzt sind, teilweise auch bis 21 Uhr. Das heißt, man hat da keinen Zeitdruck.
Nein. Also wenn da wir im Gespräch sind, dann sind wir im Gespräch und wenn das länger dauert, dann dauert das länger.
Felix Wunicke ist uns auch zugeschaltet, Buchautor von Alles, was du übers Freundefinden wissen musst. Und Druck ist ja auch ein Thema, der auch einsam machen kann. Denn oft wird man ja oder kriegt man von außen gesagt, eben jetzt bist du jung, jetzt ist die schönste Zeit im Leben oder jetzt bist du gerade Mutter geworden, das ist die schönste Zeit im Leben, jetzt musst du glücklich sein, jetzt musst du dich total wohlfühlen und dann erleben viele eben das Gegenteil. Sie haben den Traumjob, sind dafür umgezogen, fühlen sich einsam, sie sind Mutter geworden, fühlen sich nicht wohl, sind jung in eine andere Stadt gezogen, fühlen sich einsam. Herr Wunicke, ist das auch ein Problem, dass da oft zu viele Erwartungen an einen herangetragen werden?
Zu 100%. Und das ist ja in ganz, ganz vielen Lebensbereichen so, nicht nur in dem sozialen Bereich, auch in einigen anderen. Aber natürlich auch da der Fall, wenn man zu sehr sein Glück davon abhängig macht, was andere von einem erwarten, auch sein Leben zu sehr danach ausrichtet, was andere von einem erwarten, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt der beste Weg, um ernsthaftes Glück und Erfüllung in sein Leben zu bringen. Und das gilt natürlich genauso für den sozialen Bereich. Deshalb auch da wieder selbes Ding, einfach mal in sich gehen, gucken und auf sich selbst hören, was macht einen wirklich glücklich, was will man denn überhaupt vom Leben und in welcher Lebensphase steckt man denn jetzt auch gerade? In einer, wo man Lust hat, ganz sozial zu sein, viele Freunde zu haben und so weiter, dann kann man da sehr, sehr gerne dran arbeiten. Da wurden jetzt heute auch schon einige Tipps dafür gegeben. Auf der anderen Seite, wenn das aber jetzt gerade eben nicht der Fall ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist daran auch erstmal nichts verkehrt.
Ich schaue gerade mal in den Live-Chat rein. Veronika Jordan schreibt uns da, gegen Einsamkeit hilft auf jeden Fall Handy weglegen und mit Menschen in Kontakt bleiben. Eigentlich muss ich darüber lachen, dass man dazu eine Anleitung braucht. Ja, das liebe Handy macht einsam, schreibt sie. Bin gespannt, was Harry Malagic oder Malagic aus Dachau, habe ich es richtig ausgesprochen, Herr Malagic?
Ja, Haris Malagic.
Okay, so. Herr Malagic, super, dass Sie angerufen haben, aus Dachau in Bayern. Handy weglegen, wäre das eine Idee, um weniger einsam zu sein?
Definitiv. Ich sehe das Problem ja sehr tief verwurzelt. Also wir sind ja leider Gottes heutzutage eine Gesellschaft, die sehr auf Social Media spezialisiert ist. Und da denken sich alle Leute, ja schau, ich habe jetzt 400 Follower, 600 Follower. Ich bin nicht alleine. Und irgendwann mal macht es klack und dann realisieren die Menschen, das ist nicht das Wahre. Also das sind nicht meine Freunde, das sind die Follower, die mir folgen, aber es sind nicht meine wahren Freunde. Und dann fallen die Menschen in ein sehr tiefes Loch. Und zudem sehen die Menschen natürlich so gespielte Reels, sagen wir mal, wo sich 10 Leute jeden Tag treffen. Und diese Menschen begreifen nicht, dass diese Leute wahrscheinlich an einem Tag 100 Videos zusammengeschnitten haben, damit sie jeden Tag was zu posten haben.
Also Social Media als Highlight-Compilation eines Tages, aber als verzerrte Realität letztendlich.
Leider Gottes. Also wir leben in einer Welt, wo Social Media wirklich populär ist, wo man gemessen wird, wie viele Follower man hat oder wie viel Anfragen man hat. Und ich denke mal, das führt hauptsächlich zur Einsamkeit. Auf der anderen Seite sehen wir das, die ganzen Vereine, die haben immer weniger Mitglieder und die werben immer mehr um Mitglieder, aber die kriegen immer weniger Mitglieder. Und warum ist das so? Weil die Leute einfach den Sinn des Vereins leider Gottes verloren haben und viel lieber auf Instagram irgendwelche Videos hochladen.
Spannender Punkt. Herr Malagic aus Dachau in Bayern. Dankeschön. Ja, Social Media ist natürlich ein Riesenthema, vor allem auch bei jungen Menschen und die TK-Zahlen von gestern zeigen eben, dass vor allem junge Menschen von Einsamkeit betroffen sind und auch stärker darunter leiden als ältere Menschen. Bei mir im Studio ist auch Uli Scheele von der Nummer gegen Kummer. Ist das auch bei Ihnen in den Anrufen ein Thema, dass die Leute anrufen und sagen, ich habe schon wieder auf Instagram gesehen, die haben so eine gute Zeit, die haben so viele Freunde und ich sitze hier zu Hause und habe niemanden?
Ja, gesagt hat das jetzt zu mir noch niemand, aber dass das ein Resultat davon ist, ist ja ganz klar. Das ist so wie diese Hypes, wo sagen nur schöne Frauen, ne, mit aufgespritzten Lippen sind interessant. Das nehmen die Jugendlichen ja auch an. Und genauso ist es. Die anderen haben alle Spaß und ich sitze hier zu Hause vorm PC und habe es nicht. Mhm. Aber wenn ihnen das schon mal klar ist, dass es daran liegt, dass sie vorm PC sitzen, dann ist ja schon der erste Schritt getan.
Also rausgehen, das ist
rausgehen, ein Punkt. Ja. Aber ja, wie gesagt, man muss dran arbeiten. Und manchmal sind die Kinder und Jugendlichen einfach gar nicht so weit, dass sie jetzt wie ein Buch von Herrn Wunicke lesen können und das umarbeiten können. Sondern brauchen erst uns, um zu sagen, ah ja, das und das geht. Und dann kann ich einen Tipp nehmen und den vielleicht wirklich auch umsetzen.
Gleichzeitig gibt Herr Wunicke ja auch eben Tipps auf TikTok. Jetzt habe ich gelesen, 50% der 8- bis 9-Jährigen sind schon irgendwie auf TikTok unterwegs. Also die erreichen Sie ja vielleicht auch mit Ihren Tipps. Und trotzdem, Herr Malagic hat es ja angeführt, Social Media als Plattform, ständiger Vergleich mit anderen Menschen. Ständig kann man sich anschauen, was für ein tolles Leben die führen. Das macht er einsam, sagt er. Was sagen Sie als Psychologe?
Muss ich zu 100% zustimmen. Ganz, ganz großer Faktor. Und wenn man Social Media konsumiert, dann ist das eine große Gefahr. Weil es ist ja auch so, dass wir auf Social Media tendenziell nur die schönen Momente teilen. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir einsam sind, wenn mal was Schlimmes passiert, wird viel, viel seltener geteilt als die schönen Momente.
Und also brauchen wir mehr Ehrlichkeit auf Social Media.
Ganz, ganz großer, mehr Ehrlichkeit und Authentizität zu 100%. Da muss ich jetzt ein bisschen auch die Lanze für TikTok brechen. Das ist ja eine Plattform, die jetzt auch durchaus in der Kritik ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das deutlich mehr auf TikTok der Fall ist, dass man auch mal authentische Videos teilt, auch mal über die Negativseiten in seinem Leben spricht, sich deshalb die Nutzer auch oft verstandener fühlen auf dieser Plattform, als jetzt beispielsweise auf Instagram, Facebook, wo man eher so die Highlights seines Lebens teilt und das Gefühl hat, wenn man auf dort irgendwie Stories und Inhalte konsumiert, dass jede Woche im Urlaub ist, jeder jeden Tag essen oder auf einer Party oder was auch immer und dann erstmal zurückgelassen wird mit dem Gefühl, ja, oh Mann, mein Leben sieht nicht so aus.
Ich gucke gerade auch in den Live-Chat rein, da gibt es auch jetzt eine rege Diskussion eben über Handys und Social Media. Da schreibt zum Beispiel Luke Skywalker, Veronika Jordan, die vorhin eben geschrieben hat, Handy weglegen wäre eine Idee, schreibt, in der U-Bahn ist jeder nur mit seinem Handy beschäftigt, die Menschen bekommen gar nichts mehr mit. Und Ben schreibt auch noch, gefühlt sind die Leute Ü30 nicht mehr so offen, neue freundschaftliche Beziehungen einzugehen. Sie haben es sich in ihrem Metier gemütlich gemacht und sind nur mit Job und gegebenenfalls noch der Familie beschäftigt. Herr Wunicke, das ist ja auch ein interessanter Punkt. Das wurde heute Abend ja auch schon angesprochen. Wenn ich in klaren Strukturen bin, wie in der Schule zum Beispiel oder in der Ausbildung, dann habe ich natürlich Gelegenheit, viele Leute kennenzulernen. Aber irgendwann, ja, verlieren sich diese Strukturen ja auch so ein bisschen und dann tue ich mich vielleicht schwerer, neue Freunde zu finden. Wie finde ich denn neue auch in einem höheren Alter?
Also das ist ja eben genau ein Aspekt letztendlich, dass wir, wenn wir dann Verpflichtungen haben, Familie und Co., dass wir gar nicht mehr die Zeit finden, ganz oft neue Freunde zu finden. Auch im Job beispielsweise, natürlich ein super Ort, um Freundschaften zu pflegen. Aber auch jetzt, wo Homeoffice das neue Normal schon fast geworden ist, in ganz, ganz vielen Bürojobs zumindest, sind eben diese kleinen Diskussionen, diese kleinen Freundschaften, die entstehen im Alltag, in der Arbeit auch oder in den Pausen und so weiter, das geht alles ein Stück weit verloren. Und dann muss man letztendlich versuchen, regelmäßig neue Menschen kennenzulernen und die Menschen, die Bekannten, die man hat, wo man auch das Gefühl hat, die können Freunde werden, mit denen auch regelmäßig Zeit verbringen. Die Wissenschaft sagt, da gibt es verschiedene Zahlen dazu, aber ungefähr 80 bis 160 Stunden muss ich mit einem Menschen verbracht haben, um ihn einen echten Freund nennen zu können. Natürlich im Bestfall sind diese 80 bis 160 Stunden mit positiven Erfahrungen und freundschaftlichen Erfahrungen geprägt. Aber das muss man natürlich auch erstmal schaffen, wenn man Verpflichtungen drumherum hat. Und da ist das gar nicht mehr so leicht. Und dann das sozusagen ein Stück weit was man machen und umsetzen kann, dass man sagt, hey, ich nehme mir mal wirklich die Zeit und priorisiere auch meine sozialen Beziehungen und versuche da Regelmäßigkeit reinzubringen und echte Freundschaften aufzubauen.
Sagt der Wirtschaftspsychologe Felix Wunicke. Jetzt schalten wir Frau Müller aus Norddeutschland zu, die anonym bleiben möchte, aber ich sehe hier auf der Vorschau, Sie arbeiten bei der Telefonseelsorge, haben wahrscheinlich also selbst viel mit einsamen Menschen zu tun. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, ganz genau. Also ich mache selber, also ja, wie Sie das gesagt haben, ein Ehrenamt. Aber ich möchte mal, ich habe jetzt die Sendung gerade im Radio verfolgt und bin gerade nach Hause gekommen und finde vieles wirklich sehr gut. Aber wir haben mit ganz vielen Menschen zu tun, die auch schon über lange Zeit psychische Erkrankungen haben. Und die sind wirklich einsam. Denn da sind die Kontakte über diese ganze lange Zeit ihres Lebens, ihrer Erkrankung, einfach, die haben wirklich häufig niemanden, sondern die brauchen uns, damit sie mal mit jemandem sprechen. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen kurz gekommen. Es gab sehr viele gute Beispiele, was man alles machen kann. Die können das nicht, die haben diese Freunde nicht, die werden kein Ehrenamt machen, die können nicht rausgehen. Dann gibt es noch die Menschen, die einfach auch sozial sehr schlecht gestellt sind, die einfach nicht die Teilhabe haben an vielen und die sich dann auch gar nicht richtig raustrauen sozusagen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie gehören gar nicht mehr dazu.
Und wie erreichen wir die dann? Wie kriegen wir die wieder rein, die sich nicht mehr zugehörig fühlen?
Das ist das große Problem. Das ist ein Problem. Wir erreichen das ja auch nicht. Wir sind sozusagen die Stelle, wo sie eine Stimme hören, wo sie... Wir können ja deren Lebenssituation nicht ändern, ne? Aber das ist einfach, die rufen bei uns an. Und die sind jetzt, glaube ich, in ihrer Sendung, ich habe sie aber erst seit der letzten Dreiviertelstunde verfolgt, glaube ich, gar nicht vorgekommen.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt. Psychische Krankheiten, Herr Kinze hat es auch schon in der Sendung angesprochen, das hängt natürlich auch oft eben mit Einsamkeit zusammen, beziehungsweise auch, ja, eben Krankheit und Einsamkeit hängt ganz stark zusammen. Ganz einsam ist, ist oft kränker. Wer krank ist, ist oft einsam. Danke, dass Sie den Punkt angebracht haben. Frau Müller aus Norddeutschland, wir nähern uns dem Ende der Sendung, aber ich möchte jetzt gerne noch Petra Brückers-Behling aus Henstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein. Ist das richtig? Ja, ich glaube, Frau Brückers-Behling ist jetzt gerade noch in einer anderen Unterhaltung. Dann schöne Grüße nach Schleswig-Holstein. Dann hole ich jetzt gerne Maria Meier aus München mit dazu.
Ja, guten Abend. Was Sie bis jetzt noch nicht gebracht haben, soweit ich das jetzt höre, ist so der Aspekt der finanziellen Möglichkeiten. Es wird immer so getan, als ginge da alles. Aber wenn wir jetzt eine große Altersarmut haben, viele ältere Frauen auch, die keine großen Renten haben, die sitzen von heute auf morgen plötzlich alleine in der leeren Wohnung. Und dann wird es einsam. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt hier zum Beispiel in der Nähe ein Seniorenzentrum. Da kann man für wenig Geld hingehen und sich mit den Leuten treffen, Yoga und essen, trinken und so weiter. Aber sie müssen immer Geld haben dafür. Mhm. Und das ist manchmal wirklich so, also auch Bürgergeldempfänger, da wird dann noch gehetzt und über die Leute hergezogen. Wenn die Leute kein Geld haben, dann können die ja gar nicht sozial so Kontakt aufnehmen, wie hier immer gesagt wird. Ne? Ja. Und dann müssen die sich wirklich überlegen, aber da gibt es auch Strategien, aber man muss das auch kommunizieren. Ja? Was kann ich jetzt machen, um meine sozialen Bedürfnisse überhaupt zu entwickeln? Ja? Die werden kaltgestellt, regelrecht. Und,
aber Frau Meier, an der Stelle die Frage vielleicht auch an Sie. Die Bundesregierung hat sich auf die Fahne geschrieben, in der Strategie gegen Einsamkeit da mehr Maßnahmen zu entwickeln, um eben auch Angebote zu schaffen, die dann hoffentlich auch niedrigschwellig sind, kostenfrei. Was halten Sie davon?
Finde ich gut, muss in der Nähe und gut erreichbar sein, gerade für Ältere. Ne? Also es sollte auch Arbeit oder Ehrenamt in der Nähe erreichbar sein, jetzt nicht mit Auto und dergleichen. Und so kleine Stadtteilzentren zum Beispiel, finde ich, ist eine gute Idee.
Es gibt ja auch in vielen Städten auch kostenfreie Spaziergänge. Auch da lohnt es sich mal nachzuschauen, wo man eben dazukommen kann. Frau Meier aus München, vielen Dank für Ihre Meinung hier in Mitreden. Deutschland diskutiert. Wir haben zugeschaltet Felix Wunicke und ich habe hier noch eine Frage aus dem Chat. Da schreibt die Safira, schreibt rausgehen. Ja, nee, ist klar, viele leiden unter Sozialphobie. Da hilft dieser tolle Rat gar nichts. Was hilft denn dann? In dem Fall.
Also letztendlich natürlich gibt es die extremeren Formen, Stichwort Sozialphobie, wo das deutlich schwieriger ist. Und wo man natürlich jetzt nicht den Tipp geben kann, ja sprich doch einfach mal einen fremden Menschen an, hab dich nicht so nach dem Motto. Das ist dann natürlich der völlig falsche Ansatz. Auch da letztendlich zwei Sachen. Der eine Weg aus meiner Sicht, kleine Schritte gehen, Wege gehen, beispielsweise indem man sich an Orte begibt, wo das normal ist, normal leer sozial zu sein, wo man zusammenkommt, um bestimmte Dinge zu tun, Stichwort Ehrenamt, Stichwort Vereine und so weiter. Und wenn selbst das natürlich ein zu großer Schritt ist, und da muss ich jetzt schon mal wieder ein bisschen das Digitale und Social Media vielleicht ein kleines bisschen mehr ins positive Licht Viele, habe ich die Erfahrung gemacht, auch im Chat mit meinen Followern, tun sich deutlich leichter, diesen ersten Schritt, der ja meistens die größte Überwindung kostet, online vorzunehmen. Also auch online soziale Medien kann man durchaus nutzen, natürlich mit einer gewissen Vorsicht, um neue Menschen kennenzulernen. Und oft ist eine erste Nachricht deutlich schneller und einfacher geschrieben als ein erster Satz im echten Leben gesprochen.
Das ist
so, kann das rein Rollen bringen.
Zum Schluss auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Tipp gegen die Einsamkeit. Felix Wunicke, TikTok-Creator, sehr guter Account, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und er hat auch das Buch geschrieben, Alles, was du über Freunde, übers Freunde finden wissen musst. Und Uli Scheele war heute Abend bei mir im Studio von der Nummer gegen Kummer 116111 ist die Nummer, richtig? Zum Schluss noch aus Ihrer Sicht, was hilft gegen Einsamkeit? Ein Soforttipp, den Sie haben, vielleicht noch zum Schluss?
Bei uns anrufen.
Anrufen und Sie hören dann zu. Und hier habe ich im Chat auch noch einen Tipp. MJ schreibt, ich wünsche mir, dass der Mensch, der das jetzt liest oder hört, eine extra Portion Glück, ganz viel Kraft, Gesundheit und Zuversicht bekommt. Danke an der Stelle auch für die schönen Worte im Chat und fürs Mitkommentieren, aber auch fürs Anrufen heute Abend. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr lehrreich. Wir haben Ursachenforschung betrieben, wir haben viele Tipps gehört und wir haben über dieses Tabuthema endlich mal gesprochen. Einsamkeit ist wirklich nichts, worüber man nicht sprechen sollte, sage ich an der Stelle nochmal. Danke an Sie und Ihre Meinung und am Montag geht es schon weiter mit Mitreden. Dann kommt die nächste Ausgabe aus Berlin. Olaf Scholz stellt im Bundestag die Vertrauensfrage und abends können Sie dann Ihre Meinung zum Winterwahlkampf sagen. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Ich heiße Christian Orth, bedanke mich sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend aus München.
Mitreden. Deutschland diskutiert.